Köln hat ungefähr um die 840.000 Einwohner. Das heißt, wir haben ungefähr so viel Aufstocker, wie Köln Einwohner hat. Kinder. Fast 2 Millionen Kinder bekommen Grundsicherung und leben in Bedarfsgemeinschaften. Heißt also, wir haben mehr Kinder, als jeweils München und Hamburg Einwohner haben, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Denen kann man das nicht vorwerfen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich.
Alle faul und arbeitsunwillig? Eine Sozialrechtlerin packt aus. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Heute gibt's eine wundervolle 2-in-1-Episode, denn ich erfülle 2 Wünsche. Zum einen meinen, weil ich die Kollegin sehr schätze und ein Rechtsgebiet abdecke, das mir bis heute einfach noch fehlt in den Episoden. Und Wunsch Nummer 2 ist ein Gästewunsch. Mein heutiger Gast wurde ausdrücklich gewünscht. Doppelte Freude also, hoffe ich zumindest. Und worum geht's heute? Es geht natürlich um die Karriere als selbstständige Anwältin. Vorurteile. Beim Thema Sozialrecht gibt's davon mehr als genug. Und wenn ihr mich fragt, viel zu viele. Ich lese super häufig Kommentare wie, die sind doch alle faul und wollen gar nicht arbeiten. Die muss man einfach zwingen, sonst gibt's einfach kein Geld mehr. Und viele, viele mehr. Von Schmarotzer bis Simulant habe ich schon alles gelesen. Und heute gucken wir uns mal an, wie es wirklich ist. Denn wenn sich einer auskennt, dann ist es Viola Hisserich, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Fachanwältin für Sozialrecht, Mitglied im Vorstand der Rechtsanwaltskammer Hamm und Mitglied der Satzungsversammlung. Liebe Viola, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Dir ganz herzlichen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Viola, ich finde es voll crazy, dass hier letztlich schon wieder die Kammer Hamm sitzt. Irgendwie seid ihr überall und auch sehr häufig bei mir im Podcast. Und wir beide kennen einen und mögen einen, der ganz oft schon hier im Podcast war. Der Präsident der Kammer Hamm, Hans-Ulrich Otto, a.k.a. Oss. Liebe Grüße. Und was ich ganz spannend finde, als ich das erste Mal über deinen Namen gestolpert bin, habe ich gar nicht gepeilt, dass du auch Kammer Hamm bist. Und ich habe mich verlesen, weil deine Kanzlei ist ja in Steinfurt. Und ich habe so drüber gelesen, habe Schweinfurt gelesen. Wahrscheinlich, weil ich aus der Nähe von Schweinfurt ursprünglich komme. Und zur Kammer Hamm kommen wir nachher noch ausführlich. Jetzt möchte ich mit dir natürlich einsteigen, wie mit allen anderen Gästen. Mit einer kleinen Extrawurst vielleicht. Denn du hast vor dem Studium noch eine Ausbildung gemacht und über die bin ich richtig gestolpert. Warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden und was war es für eine?
Ja, was war es für eine? Vielleicht als erstes mal, es war eine Bankausbildung tatsächlich. Warum habe ich mich dafür entschieden? Ja, ich habe natürlich überlegt in der Oberstufe, wie ihr das so macht. Was möchte ich denn später eigentlich tatsächlich mal machen? Womit möchte ich Geld verdienen? Woran habe ich auch Spaß? Das war mir schon immer sehr wichtig, dass ich Spaß an dem habe, was ich mache. Und da bin ich eigentlich so ja parallel auf diese Bereiche sowohl Jura als auch Bank gekommen. Ja, das war von Anfang an als Doppelpack geplant, muss ich sagen. Jura einfach so aus dem Grund, weil ich das als was Klassisches empfunden habe, eine klassische akademische Ausbildung. Das war aus meiner Sicht damals ziemlich übersichtlich, was man da machen konnte. Schuldienst kam für mich aus Gründen nicht in Frage. Medizin halte ich mich für total ungeeignet für, obwohl ich natürlich in dem, was ich jetzt mache, doch wieder mit medizinischen Sachverhalten viel zu tun habe. Da blieb im Grunde genommen Jura, wobei sehr unspezifisch, muss ich sagen. Also in meinem persönlichen Umfeld gab es beispielsweise, ja, es gab Behördenmitarbeiter, es gab Richter sehr viele. Mein Vater war sehr gut befreundet mit dem damaligen Vizepräsidenten des BGH. Also von daher hatte ich so ein bisschen den Zugang zu, den ich aber dann eher natürlich nicht in juristischer Hinsicht kannte, sondern eher in persönlicher. Und tatsächlich der einzige Anwalt, der mir jemals so durchs Bild gelaufen ist, das ist, bitte nicht lachen, aber das war ein Blink Kreuzberg im Fernsehen. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich mal mit Anwaltschaft irgendwie konfrontiert war. Und deswegen war das am Anfang gar nicht zielgerichtet. Ne? Es war einfach das Thema Jura. Dann habe ich überlegt, womit kann man das praktisch kombinieren? Ich habe immer sehr gerne Mathe gemacht, habe Mathe-Leistungskurs auch in der Schule gehabt. Da habe ich gedacht, okay, rechnen kannst du, gehst du mal zur Bank. So, und da muss ich sagen, das war von Anfang an als Doppelpack geplant und das war echt die beste berufliche Entscheidung meines Lebens. Auch die Ausbildung vorher gerade. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist Leben pur, wenn man aus der Schule kommt, nicht wieder direkt in die nächste Lerneinheit zu gehen, sondern einfach mal was zu machen, wo man natürlich auch was lernen muss, aber wo man sehr viel praktische Dinge erfährt, wo man einfach mit dem Leben total konfrontiert ist. Und das war bei mir so. Und ich habe eine sehr tolle Ausbildung gehabt, sehr tolle Ausbilderinnen und Ausbilder, ganz tolle Mit-Azubis. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, denke ich gerne mal zurück. Und es war ein totaler Rückfall, muss ich sagen, als ich fertig war und ins Studium ging. Das war wirklich von 100 auf 0 wieder runter. Totaler Restart. Das war nicht ganz einfach teilweise, ja.
Glaube ich. Also es sind ja zwei komplett unterschiedliche Welten. Und ich muss vorhin nur schmunzeln, weil du so gesagt hast, ja, ich wollte irgendwas machen mit Spaß. Also ich will Spaß. Gehe ich zur Bank. Wäre jetzt nicht meine erste gedankliche Kombi gewesen. Und ich finde es sehr spannend, dass du gesagt hast, es war immer schon als Doppelpack geplant. Das ist ja relativ ungewöhnlich, dass man sich so festlegt und sich dann quasi zwei Hürden auferlegt, weil es sind ja, muss ja durch beides durch. Finde ich ganz, ganz spannend. Du hast ja dann wirklich noch das Jurastudium hinten dran gehängt und hast gesagt, ja, es war alles noch so ein bisschen vage, nicht so richtig zielgerichtet. Wo war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich langsam eine Vorstellung davon, wo es hingehen kann. War das im Studium? War das im Referendariat? Was würdest du sagen?
Es war wirklich im Anschluss an das Referendariat, kann man sagen. Ja, also ich bin an alles sehr offen dran gegangen, auch im Studium. Bei mir war es so, die Bank, bei der ich gelernt habe, hatte ein studienbegleitendes Programm, was ich auch gemacht habe. Das hieß, man arbeitete einen Block. Das war bei mir während der Semesterferien, war aber das ganze Studium an die Bank angebunden. Und eigentlich war es so, dass darauf war das auch ausgelegt seitens der Bank, dass man dorthin zurückgeht, um dann wieder integriert zu werden als eben ja BWLer, Jurist, was auch bei mir eben Jurist. Und das hat sich dann aber während des Studiums so rauskristallisiert, dass sich die Bankenlandschaft dann tatsächlich auch veränderte, wo ich da gemerkt habe, okay, das ist was, wo ich dann doch letztlich nicht mehr hin möchte. Dann habe dann im Studium geguckt, was interessiert mich. Eigentlich Wirtschaftsrecht war ich von ausgegangen, das war dann aber gar nicht so, sondern das hat sich mehr so da schon ganz leicht aufs Arbeitsrecht verlagert. Mit Sozialrecht, was ich ja jetzt hauptsächlich mache, hatte ich im Studium ehrlich gesagt leider überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Ich wüsste gar nicht, ob ich überhaupt das Rechtsgebiet kannte. Dann kam das Referendariat, wo man natürlich schon mal so ein bisschen gucken kann, aber auch das war noch sehr offen. Wobei ich auch sagen muss, das war auch bei uns ganz anders angelegt, als es das heute ist. Ja, ich habe mal überlegt, ich hatte gar keinen einzigen anwaltlichen Ausbilder. Ich hatte ausschließlich Richterinnen und Richter einen Staatsanwalt, das war's. Wir hatten keine AG im Anwaltsrecht damals, überhaupt nichts in der Richtung gehabt. Und die Anwaltsstation war sehr, sehr kurz. Das heißt, es war im Grunde ein komplettes Ungleichgewicht. Deswegen ist auch sehr spät überhaupt in diese Richtung gegangen. Ja, dass ich gesagt habe, das ist es eigentlich, ja, das möchte ich gerne machen, da könnte ich mich mit anfreunden. Das weiß man ja auch nicht, ob man das für ein Leben lang macht. Inzwischen bin ich da, dass ich sage, ja, gerne, bitte, wenn ich darf, ein Leben lang, bester Beruf.
Das finde ich aber ja ungewöhnlich. Also bei mir war das damals schon so, ich hatte eine Stage beim Amtsgericht in Zivilsachen, klar, Staatsanwaltschaft, Verwaltungsstation und eine Anwaltsstation und in der Wahlstation war man ja auch völlig frei, was man machen will. Ich war auch noch in der Rechtsabteilung bei einem Unternehmen. Also es war bei mir schon eher ausgeglichen. Und man hat ja auch selber so ein bisschen Einfluss drauf, wo man hin will. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Da ist immer wieder die Frage, hey, wie gestalte ich das Ref am besten? Wie kann ich das Optimum für mich rausholen? Soll ich tauchen, soll ich nicht tauchen? Und ich finde halt immer, es wird nicht an einer Station scheitern, das Examen, wenn du da nicht getaucht bist, sondern ich denke immer mit dem Wissen von heute, probiert euch aus, die Chance kommt so nie wieder. Hast du da vielleicht retrospektiv für unsere Lauscher, die jetzt auch demnächst ins Ref gehen, noch so ein paar Tipps? Worauf sollte man achten? Was sollte man vielleicht ausprobieren? Hast du da so ein paar Kniffe vielleicht? Ja. Dinge, die du anders machen würdest, rückblickend?
Rückblickend, die ich anders machen würde. Tatsächlich würde ich wahrscheinlich doch auch noch mal mehr Gewicht auf die Anwaltschaft legen, was aber jetzt tatsächlich ohnehin durch die Struktur des Referendariats, zumindest in NRW, ja so ist. Was ich empfehlen kann, dass man sich zwei Stationen, also dass man sich zwei Säulen im Referendariat anschaut. Einmal ist es das, was wir jetzt besprochen haben, die Tätigkeit. Was möchte ich machen? Möchte ich tatsächlich in den Staatsdienst gehen? Habe ich diese Vorstellung von Anfang an? Bin ich vielleicht der Richtige in der Behörde? Das kann ja auch sein. Möchte ich Entscheidungen treffen als Richter? Möchte ich Positionen auch einfach subjektiv vertreten dürfen? Als Anwalt darf ich höchst subjektiv sein. Das kann ich als Richter nicht, als Anwalt schon. Das ist also die Tätigkeit. Ist es vielleicht, ist die Wirtschaft das Richtige für mich? Möchte ich mit meinem juristischen Wissen in die Wirtschaft? Oder möchte ich ganz was anderes machen? Ich erinnere mich an eine Kollegin im Referendariat, die beispielsweise ihre Verwaltungsstation in der Kunstakademie gemacht hat. Eine war beim Straßen- und Schifffahrtsamt. Das sind Dinge, da kommt man jetzt nicht ohne weiteres drauf. Deswegen neugierig sein ist ganz, ganz wichtig. Ist sich einfach angucken, welche Möglichkeiten gibt es denn? Wahrscheinlich gibt es viel mehr, als man zunächst so denkt. Das ist das eine, was die Tätigkeit angeht. Das dockt, glaube ich, aber auch sehr stark an die eigene Persönlichkeit an. Und das andere ist das Rechtsgebiet. Man kann ja und muss sich ja unterschiedliche Rechtsgebiete anschauen. Das ist ja schon auch durch den Verlauf des Referendariats vorgegeben. Und da ein wirklich heißer Tipp von mir, den gebe ich sämtlichen Referendarinnen und Referendaren, die mir nicht entkommen können, hätte ich fast gesagt. Und auch das jetzt auf der Jurstart habe ich da ein sehr interessantes Gespräch mit einem der dortigen, ja, wie soll ich das sagen, Gäste, die jetzt gerade auch im ersten Examen sind. Die fragen auch, was würden Sie mir empfehlen? Heißer Tipp von mir, für Anwaltskurs im Referendariat machen. Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Man sieht das Ganze einmal aus Anwaltsperspektive, weil Fachanwaltskurs, wie der Name schon sagt, ist ja auf anwaltliche Tätigkeit gerichtet. Das zweite ist, man beschäftigt sich mit einem Rechtsgebiet schon etwas intensiver. Und zwar sowohl materiell als auch prozessrechtlich. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Guck mal gerade, dass ich das vielleicht mal vorlesen kann. Es gibt ja viele Leute, die jetzt auch mit so ein bisschen mit der Richterschaft liebäugeln. Und die sagen, okay, was kann ich da später machen? Wie kann ich vielleicht meine Proposition in einer Bewerbung auch etwas verbessern? Wenn man jemand ist, der sagt, okay, Familienrecht könnte mich interessieren und wenn ich dann in den Richterdienst eintrete, ich möchte sofort Familienrichter werden, da muss man sagen, okay, Blick ins Gesetz, wie so immer, ist hilfreich. Ich habe es mir mal einfach aufgerufen. Der Schlüssel dazu ist 23b Gerichtsverfassungsgesetz. Da steht klar drin, die Abteilung für Familiensachen werden mit Familienrichtern besetzt. Soweit, so klar. Dann geht's aber los. Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr nach seiner Ernennung Geschäfte des Familienrichters nicht wahrnehmen. Wer also denkt, er geht in den Staatsdienst, wird Richter und darf dann sofort starten im Familiengericht? Nee, leider da Überraschung, das ist nicht möglich. Es geht dann weiter. Richter in Familiensachen sollen über belegbare Kenntnisse damals nämlich, auf den Gebieten des Familienrechts, insbesondere des Kindschaftsrechts, des Familienverfahrensrechts und der für das Verfahren in Familiensachen notwendigen Teile des Kinder- und Jugendhilferechts sowie über belegbare Grundkenntnisse der Psychologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie des Kindes und der Kommunikation mit Kindern verfügen. Wahnsinnssperriger Satz, aber was man daran sieht, ein Richter, dessen Kenntnisse auf diesen Gebieten nicht belegt sind, dürfen die Aufgaben eines Familienrichters nur zugewiesen werden, wenn der Erwerb der Kenntnisse alsbald zu erwarten ist. So. Das heißt doch Folgendes, wenn ich im Referendariat einen Fachanwaltskurs für Familienrecht belege, dann habe ich belegbare Kenntnisse, wenn ich am Ende die drei Klausuren geschrieben habe. Das heißt, wenn man tatsächlich beabsichtigt, aus welchen Gründen auch immer in die ordentliche Gerichtsbarkeit zu gehen, kann man sagen, bitteschön, da habe ich nicht nur mein Examenszeugnis unterm Arm, sondern ich habe auch noch einen abgeschlossenen Fachanwaltskurs für Familienrecht. Ihr könnt mich also nach einem Jahr bedenkenlos als Familienrichter einsetzen, denn die theoretischen Kenntnisse dafür habe ich, die bringe ich mit. Und damit ist man vielleicht sogar weiter vorne als so mancher Richter, der schon eine ganze Zeit tätig ist, solche Kenntnisse aber nicht hat. Und die wird man hinterher, wenn man tatsächlich in den Staatsdienst geht, dann vermutlich auch nur noch schwer nachholen können. Inzwischen ist es ein bisschen einfacher durch die Gestaltung der Fachanwaltskurse, viele online, viele im Fernkurs, das geht alles. Früher ging das nicht, ne? Als ich meinen ersten Fachanwaltskurs gemacht habe, wüsste ich nicht, dass das da gegangen wäre. Das war sowieso schwer genug, einen zu finden. Aber in Präsenz, wenn jetzt jemand so der Präsenztyp ist, ne, der Schulunterricht mag und sagt, das kommt für mich so ein Kurs nur in Präsenz in Frage, das wird er zumindest dann berufsbegleitend schwer machen können. Oder er muss dafür wirklich 3 Wochen Urlaub nehmen, die Hälfte seines Jahresurlaubs. Da muss man dann das Opfer bringen. Ne? Aber das wäre so mein Tipp. Es gilt ja nicht nur fürs Familienrecht. Es gibt ja einfach mal in die FAO reingucken, was es so alles für Fachanwaltschaften gibt. Und da ist für jeden was bei, sag ich jetzt einfach mal so, ne? Irgendwas interessiert da jeden.
Nice. Heißer Scheiß. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen im Referendariat. Wirklich, Viola, wäre ich nie auf die Idee gekommen.
Ich auch nicht, nein.
Und ja, nicht nur, wenn ich Richterin werden will, ist das eine gute Idee, sondern tatsächlich, um mich vertieft damit zu befassen und vielleicht, bevor ich irgendwo mich in eine Anstellung begebe, schon mal zu wissen, ja, ist das überhaupt was für mich? Vielleicht finde ich das Rechtsgebiet total ätzend. Und auch auf dem Arbeitsmarkt habe ich ja gleich, also auf dem freien Arbeitsmarkt, wenn ich eine Anstellung anstrebe, das ist ja mördergut, das schon im Lebenslauf zu haben. Mega geil. Finde ich großartig.
Man hat auch noch den Vorteil, günstiger. Ja, also für Referendare sind diese Kurse meistens günstiger als später. Und man hat's dann. Und wie gesagt, noch dabei, man sieht es aus Anwaltssicht. Das finde ich besonders spannend. Ja, das ist natürlich schon auch, was Taktik und so angeht. Aber das kann ja auch auf der, ich sag mal, anderen Seite gar nicht schaden, wenn man das mal aus verschiedenen Seiten beleuchtet hat. Also mein heißer Tipp im Referendariat, zumindest über sowas mal nachdenken, sich informieren. Manchmal gibt es auch Fördermöglichkeiten. Es gibt da EU-Fördertöpfe bisweilen. Einfach mal neugierig sein. Wie in allem im Referendariat. Neugierig sein.
Megatipp. Megatipp. Dann lass mich gleich noch mehr Tipps abstauben.
Okay.
Einen Schritt weiter. Man hat Examen 1, man hat Examen 2. Jetzt geht's um die Entscheidung, was mache ich dann eigentlich? Nimm uns mal mit in die Zeit. Welche Überlegungen hast du angestellt? Ich meine, ich weiß, wofür du dich entschieden hast, aber die Lauscher vielleicht nicht. Hast du da so ein paar Tipps, wie man da seinen Weg ins Berufsleben findet?
Ja, also es geht natürlich von der Totalplanung bis zum, ich lasse alles auf mich zukommen, alles. Ja, das ist auch wieder eine Typfrage, muss man klar sagen. Wie war es bei mir? Bei mir war es tatsächlich so, ich sagte schon, das Referendariat war bei mir sehr auf die Richterschaft ausgerichtet und das war auch tatsächlich in meinen Zeugnissen, überall stand das unisono drin, wird empfohlen für den Richterdienst. Und ich fand das auch gut, durfte auch in meiner Wahlstation auch Sitzungen leiten, das hat mich auch sehr interessiert. Und dann war es tatsächlich so, dass ich das zweite Examen hatte und wirklich damit auch gespielt habe mit diesem Gedanken, ich würde gerne Arbeitsrichterin werden, aber wirklich Arbeitsrichterin. Ne? Also ordentliche Gerichtsbarkeit wäre für mich aus unterschiedlichsten Gründen nicht in Betracht gekommen. Wir hatten damals auf dieses ominöse Wort von der Kinderlandverschickung, das geistert jetzt manchmal immer noch durch die Gegend. Das heißt, man wurde in Stellen geschickt, wo man eigentlich sozial nicht verortet war. Ich kenne jemanden aus meinem Umfeld, der hatte eine halbe Stelle am Landgericht Siegen und eine halbe Stelle am Landgericht Bielefeld. So. Und das war wirklich eine extreme Herausforderung und ich hatte ein oder habe immer noch ein soziales Umfeld, wo ich gesagt habe, das möchte ich einfach nicht. Ne? Eine Probezeit dann von 3 Jahren ist mir einfach zu viel meines Lebens. Arbeitsgerichtsbarkeit hätte mich sehr interessiert. Und da wurde mir einfach damals gesagt, wir haben momentan Einstellungsstopp auf unbestimmte Zeit. Das ist beim Arbeitsgericht auch leicht vorstellbar. Es ist die kleinste unserer Fachgerichtsbarkeiten. Es gibt nur relativ wenig Stellen. Wenn man sich mal das Handbuch der Justiz anschaut, das ist das Buch, wo alle Richter verzeichnet sind, Land auf Land ab, so sie denn da einverstanden sind mit. Wenn man sich mal die Jahrgänge anguckt, wer tatsächlich in der Zeit aus meinem Geburtsjahr 74 Richter geworden ist, das ist vergleichsweise tatsächlich wenig. 73, 74, 75 gibt es ohne Frage, aber selten. Manche sind dann vielleicht auch über einen Laufbahnwechsel in die Arbeitsgerichtsbarkeit gekommen. Das war bei mir nicht. Ich habe trotzdem gesagt, ich bleibe diesem Thema treu und mache einen Fachanwaltskurs Arbeitsrecht. In dem Fall das erste Mal wirklich zielgerichtet damit, ich möchte später im Arbeitsrecht tätig werden. Das war der Arbeitsrechtskurs über das Deutsche Anwaltsinstitut damals. Das war fand statt in Soest in der Stadthalle. Riesending mit ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Mein Mann, der hat auch mitgemacht, freundlicherweise, hatten wir zusammen mehr Spaß da. Das ist halt einfach so, ja, da haben wir auf einmal gesehen, wie ist denn das aus Anwaltssicht? Das ist ja total spannend, das ist ja echt toll. Und ja, dann haben wir so langsam überlegt, ist es dann tatsächlich so, dass wir wirklich in den Staatsdienst wollen, wodurch wir auch familiär geprägt waren. Und ich hatte mir gesagt, pass mal auf, sollen wir nicht vielleicht doch Anwälte werden? Das ist doch alles wirklich spannend, das kann man doch planen. Und wir haben es dann wirklich ganz, ganz langsam geplant. Das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Frage. Ich habe mal irgendwo gehört im Referendariat, ja, dann hängt man ein Schild raus und dann ist man Anwalt. Kleiner Spoiler, das ist meistens nicht der Fall. Also damit war es jedenfalls bei uns nicht getan mit dem Schild raushängen. Das ist als allerletztes haben wir dann das Schild rausgehängt tatsächlich. Aber es sind ganz viele Vorarbeiten erforderlich. Dann muss man wirklich in die Planung einsteigen. Man muss sich klar machen, es ist ein, wenn auch sehr kleines, aber es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Man muss das nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen führen. Da hat mir die Bankausbildung unglaublich geholfen und gesehen habe, wie funktioniert denn sowas wirklich. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, eine Bank ist keine Behörde, die wird einfach komplett anders aufgezogen. Das hat mir sehr, sehr geholfen in der Zeit. Mir hat geholfen, wie geht man mit Menschen um? Wenn man jemand ist, der lieber, ich sag mal, irgendwo im Backoffice arbeitet, dann ist Anwaltskanzlei in einer klassischen Form vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Man hat einfach immer mit Menschen zu tun, unterschiedlichster Natur an allen Stellen. Wenn ich morgens anfange zu arbeiten, dann weiß ich zu bestimmt 80% nicht, was bis abends passiert. Ich werde mit völlig neuen Menschen konfrontiert. Ich werde mit Menschen konfrontiert, die ich sehr lange kenne, die auf einmal sich aber vielleicht ganz anders verhalten. Da muss man klarkommen. So, und das waren aber Dinge, die uns das sehr erleichtert haben, diesen Einstieg, weshalb das ganz gut ging. Kann man auch ganz offen sagen, wir haben damals Medicare in Anspruch nehmen können, Gott sei Dank. Das muss ganz klar sagen, auch eine Form von Sozialleistung gewesen, ne, Arbeitsförderung. Ohne das hätten wir das vermutlich nicht machen können. Aber ich sag mal so, war eine sehr, sehr gute Investition des Steuerzahlers in diese Kanzlei. Also das ist in zigfacher Weise wieder zurückgeführt inzwischen, was man da in uns investiert hat. Und so ist das eigentlich gekommen. Und dann ging es ganz langsam los. Aber noch nicht festgelegt, explizit Schaffsarbeitsrecht, schon auch. Wir haben das auch nach außen verkauft. Wir haben auch diesen Arbeitsrechtskurs auch vor dem Hintergrund gemacht, dass wir gesagt haben, wir möchten unsere Mandantschaft, ja, so erlaubt gesagt, nicht als Versuchskaninchen. Ja, wir möchten zumindest die theoretische Basis dafür bieten, dass man bei uns eine gute Beratung und Vertretung auch fachlich bekommt. Und wir haben aber am Anfang ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Das hört man ganz oft von Kolleginnen und Kollegen mit klassischen Einheiten. Wie habt ihr denn angefangen? Der erste Satz ist immer eigentlich, ja, wir haben ja erstmal alles gemacht. Und so war es bei uns tatsächlich auch. Ich habe auch da zum Beispiel Familienrecht gemacht. Ich muss sagen, ich habe Topquote im Familienrecht, 100% Erfolg, weil ich aber allerdings auch nur 4 Fälle gemacht habe und dann festgestellt habe, okay, das wäre wirtschaftlich eigentlich bei uns vor Ort das Richtige. Ich war eine der ganz, ganz wenigen Anwältinnen. Das wäre zu positionieren gewesen am Markt. Aber das hätte mich nicht glücklich gemacht. Und ich sagte es ja schon, muss zufrieden sein mit dem, was ich mache, sonst wird es einfach nicht gut. Und deswegen habe ich gesagt, das überlasse ich lieber denen, die da drin aufgehen. Ich mache dann andere Sachen. Und so ist es dann auch gekommen. Und dadurch ist es dann auch tatsächlich so, irgendwann in diese Spezialisierung, die wir jetzt haben in unserer Kanzlei, auf Arbeits- und Sozialrecht einerseits, Strafrecht andererseits, hat uns das Leben automatisch geführt. Ja, das war dann nicht die Entscheidung, wir machen das jetzt nur noch. Wir konnten uns Gott sei Dank irgendwann leisten zu sagen, wir machen jetzt nur noch das und wir lassen beispielsweise das allgemeine Zivilrecht dann tatsächlich mal draußen. Das machen wir für sehr, sehr alte Mandantschaft in absoluten Ausnahmefällen mal. Ja, also wenn da irgendwas ist, wo jemand sagt, ich bin bei Ihnen schon 10, 15 Jahre, ich habe zu Ihnen das Vertrauen und es ist auch was, das muss man auch sagen, was man überschaubar kann. Es ist nicht schlimmer als Anwalt irgendetwas zu tun, was man nicht kann, was man sich nicht zutraut. Ich kann mich erinnern an eine Situation, da musste ich warten auf dem Gerichtsflur und da kam eine Richterin, die es sicherlich sehr gut meint und sagte, ich brauche mal kurz einen Anwalt, der hier mal so einen Versorgungsausgleich schließt, können Sie nicht mal eben gerade reinkommen und da Ja sagen. Ja, nee, ich sag da Nein. Also zu sowas, ne, Schuster und Leisten ist echt ein gutes Stichwort. Man sollte sich immer darüber bewusst sein, was man da tut und ein guter Anwalt kennt seine Grenzen. Das heißt, das kann mal sein, dass es eine verlockende Anfrage kommt, einen großen Streitwert, wo man überlegt, ist das jetzt auch wirtschaftlich was Interessantes? Ja, dann sollte man den Mut an der Stelle aber auch sich selbst gegenüber mal ehrlich zu sein und zu sagen, das könnte die Kasse sehr gut aufpolieren, aber das ist einfach nicht meins und das mache ich nicht und da ist am Ende keine mitgedient, dem Mandanten sowieso nicht, einem selber aber auch nicht, weil man in Aufregungen gerät, weil man in unsichere Situationen gerät. Das sollte man sich möglichst nicht antun. Also da kann ich nur vorwarnen. Das ist auch so ein Tipp, den ich geben kann. Irgendwann, wenn man die Selbstständigkeit dann gewagt hat, wenn man reingegangen ist, einfach auch sich anzugucken, was kann ich, was möchte ich, was kann ich mir auch leisten, selbstverständlich. Ne? Auch Ablehnungen muss man sich leisten können. Das ist schon ganz klar. Aber man muss sich am Ende, da bin ich felsenfest von überzeugt, selber treu bleiben. Das ist ganz wichtig.
Das denke ich auch. Und ich predige das auch immer. Ich habe das am Anfang auch gemacht, dass du quasi den Beifang einfach komplett mitgemacht hast, habe ich an der einen oder anderen Stelle schwer gebüßt und mir das ganz schnell abgewöhnt. Und gerade in der heutigen Zeit sind alle so gut vernetzt. Und das ist auch ein Tipp, den ich immer gebe. Nicht erst im Job, also wenn du das zweite Examen hast, anfangen zu netzwerken, sondern wirklich schon im Studium, im Referendariat. Und dann kommt das auch wieder zurück. Wenn du ein vernünftiges Netzwerk hast, dann wird ein Mandat an dich herangetragen. Du sagst, Familienrecht mache ich gar nicht oder Strafrecht mache ich gar nicht, empfiehlst du einen Kollegen und genauso kommt bei dem mal was an, was er nicht machen möchte. Und dann verteilt sich das in einem soliden Netzwerk. Und es ist ja auch eine Frage der Haftung. Also wenn ich nicht safe mich fühle in irgendeinem Rechtsgebiet, passieren mir schneller Fehler. Und wie du sagst, hat der Mandant nichts von oder die Mandantin, ich schon gar nicht. Und am Ende muss ich mich nur mit meiner Haftpflicht auseinandersetzen. Das ist auch lässig. Also bei dir scheint es ja die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt gelesen habe, dass ihr demnächst 20-jähriges Jubiläum habt in der Kanzlei oder es gerade war. Ich glaube, es kommt noch, ne? Oder hattet ihr gerade?
Wir hatten gerade 19. Wir sind jetzt im 20. Jahr, ja.
Im 20. Jahr, irgendwas hatte ich gelesen. Also ein bisschen ist noch hin. War also die richtige Entscheidung. Würdest du rückblickend irgendwas anders machen? Gibt's irgendwelche Dinge, die du jetzt weißt, die du damals nicht wusstest?
Ganz interessante und spannende Frage. Ich habe meinen Mann Stefan, der ja auch mein Sozius ist, das gefragt. Wir fragen uns das übrigens häufiger mal. Würden wir was anders machen? Auch übrigens, um es einzuschieben, heute noch. Man muss sich immer fragen, müssen wir im Moment nachjustieren? Müssen wir irgendwas anderes machen? Sind irgendwelche Anforderungen so gewandelt, dass man sich anpassen muss, aber um auf den Anfang zurückzukommen? Wir haben unisono, unabhängig beide voneinander gesagt, nein, wir würden alles wieder ganz genau so machen, wie wir das gemacht haben. Unfassbares Lehrgeld an manchen Stellen bezahlt, das ist tatsächlich so, das muss man sagen. Und nichtsdestotrotz würden wir es wieder so machen. Wir würden an den gleichen Standort gehen, auf dem Land nämlich, in einer kleineren Stadt. Kleinfurt hat 40.000 Einwohner, die sich aufteilen in zwei Ortsteile. Aber wir haben ein großes Umland. Das Münsterland, wir haben so einen Einzugsbereich ja von deutlich über 100.000 Menschen, die auch zu uns kommen. Steinfurt ist eine Kreisstadt. Also den Standort würden wir wieder so wählen. Wir haben ein Amtsgericht da. Das war eigentlich ganz ursprünglich mal der Hintergrund, an einen Gerichtsstandort zu gehen, der nicht Münster ist als großer Standort, sondern ein kleinerer im Umland. Es hat dann noch verschiedene andere Aspekte gegeben, warum wir uns für Steinfurt entschieden haben. Wir haben es nie bereut. Das ist eine sehr schöne, kleine, lebendige Stadt. Das würden wir wieder so machen. Wir würden auch wieder sofort in die Selbstständigkeit gehen. Und viele mit uns diskutiert, die haben gefragt, ist es sinnvoll, dass man vielleicht erstmal eine Zeit lang in eine bestehende Kanzlei reingeht, um es wirklich zu lernen. Nicht nur im Rahmen des Referendariates, sondern wirklich im täglichen Leben, wo man erfahrene Kolleginnen und Kollegen an der Seite hat, die man mal fragen kann. Das haben wir ja nicht gemacht. Wir sind wirklich unmittelbar dann im Anschluss ans Referendariat in die Selbstständigkeit gestartet. Das ist manchmal, muss ich mal salopp sagen, es war zu Zeiten 2006, das Internet noch nicht in den sozialen Medien so entwickelt war, wie es das heute ist. Heute haben wir beispielsweise, das weißt du ja auch, das kollegiale Nebenzimmer auf Facebook, was ich jedem unbedingt ans Herz legen kann, gerade jungen Kolleginnen und Kollegen, die einfach Anschluss suchen, die mal Tipps brauchen. Das gab es alles nicht. Das heißt, wir mussten mit allem, aber wirklich mit allem alleine klarkommen, mit betriebswirtschaftlichen Fragen. Wir mussten klarkommen mit schwierigen Mandanten, herausfordernden Mandanten. Das darf man nicht vergessen. Also wir sind kein Brautkleiderverkauf, wo alles schön ist, sondern es ist tatsächlich...
Wobei die Kundschaft ist auch schwierig.
Das kann sein, dass es war. Aber nichtsdestotrotz, wer zu uns kommt, hat in der Regel ein Problem, das muss man klar sagen. Ne? Insbesondere vielleicht auch Konflikte mit anderen Menschen im Arbeitsrecht und so. Aber das würden wir auch alles genau machen, aber konnten eben wirklich niemanden fragen. Und das sind Dinge gewesen, die für mich jetzt heute selbstverständlich wären, ja, dass ich einen Vergleich im Arbeitsrecht auch im schriftlichen Verfahren nach 278 Absatz 6 ZPO schließen kann, dass ich dann nirgendwo hinfahren muss. Ich kann mich erinnern an einen Fall, da saß der Arbeitgeber in Flensburg und zeichnete sich jetzt ab, dass das eben durch einen gerichtlichen Vergleichsvorschlag beendet werden konnte. Und das war zu einer Zeit, wo wir wirklich auf jeden Euro auch angewiesen waren. Ich möchte jetzt diese Terminsgebühr eigentlich nicht gerne aus der Hand geben. Müssen wir jetzt wirklich da hochfahren in den Norden? Ich hätte genauso heute, würde ich meinem Jüngeren ich sagen, der Arbeitsort ist hier. Natürlich klagst du jetzt im Arbeitsgericht in Rheine, da kannst du hinfahren oder dann eben auch die Terminsgebühr gibt es dennoch, auch wenn man das im 278-6 macht. Auch da, das ist ein bisschen Erfahrung. Das steht im Gesetzestext drin. Ja, man muss nur einmal reingucken. Aber das konnten wir eben alles damals nicht. Auch so eine Frage. Wir sind ganz oft gefragt, wo du sagst, was würden wir alles genauso machen? Was können wir empfehlen? Was kann ich empfehlen, wenn jemand in Selbstständigkeit sich wirklich begibt? Unbedingt sicherstellen, dass man, wenn man es muss, von diesem Job auch leben kann. Das sind zwei Säulen. Einmal Vermeidung von Forderungsausfällen. Der Gesetzgeber hat uns als Anwaltschaft das Instrument dafür an die Hand gegeben. Das ist der neuen RVG. Vorschuss. Haben wir, das ist tatsächlich was, was wo du sagst, was habt ihr gemacht? Das wird ja anders machen. Ich glaube, wir würden es wieder so machen, aber wir haben aus diesen Fehlern gelernt. Wir haben im ersten Jahr beispielsweise keine Vorschüsse genommen. Und es gab eine Berufsgruppe, einfach weil das ist auch bei heute bei vielen ja nicht üblich. Ja, die sagen, wenn ich dann einen Vorschuss anfordere, vielleicht entscheidet sich jemand gegen das Mandat. Da kann ich nur sagen, nur Mut. Ja, wer am Anfang nicht sagt, wird es am Ende auch nicht tun, im Zweifel. Aber da, ne? Ja, das wussten wir einfach nicht. Und wir sind auch Menschen, die ihre Rechnung bezahlen, wenn sie eine Leistung in Anspruch genommen haben. Das ist aber, wie man irgendwann merkt, nicht so üblich. Und wir hatten eine Berufsgruppe, die sich an uns gewandt hat, Akademiker. Dann wird immer sofort das Schild mit Lehrern hochgehoben. Nein, es waren keine Lehrer. Das war nicht Lehrer, sondern eine andere Berufsgruppe. Und wir waren stolz und haben gedacht, ach, das ist ja super, dass die so Vertrauen zu uns haben, dass die kommen und wir haben beraten und wir haben vertreten. Und am Ende stellte sich raus, keiner hat gezahlt. Nicht einer dieser Mandantschaft hat gezahlt. Und wir haben aber, da kam dann so in mir die Bankausbildung durch, vollstreckt. Ja, ja, alles vollstreckt. Wir haben keinen Forderungsausfall gehabt. Das war aber eine bittere Lehre, denn Zwangsvollstreckung hinterher ist immer aufwendig. Das muss man sich nicht antun. Deswegen mein Tipp an alle jungen Anwältinnen und Anwälte, macht von dem neuen RVG Gebrauch. Das ist eine sehr schöne Norm, mit der man gut leben kann. Das ist das eine. Zwangsvollstreckung in eigener Sache vermeiden. Das andere ist wirklich Rechnung schreiben lernen. Das haben uns ganz viele gesagt, könnt ihr denn überhaupt Rechnung schreiben? Und da muss ich tatsächlich mein Geheimnis verraten. Wir hatten gewisse Rücklagen und ich habe so das erste Vierteljahr habe ich keine Rechnung geschrieben, weil ich mich schlicht nicht getraut habe als Beamtenkind und gedacht habe, naja, sind zwei. Und irgendwann, dann war es aber so weit, dass ich dann so, wenn du jetzt keine Rechnung schreibst, dann kannst du diesen Job wieder an den Nagel hängen. Das ist originär. Und wir haben dann wirklich sehr viele Gebührenseminare auch gemacht. Das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte, wenn man sagt, das überlasse ich meinem Büro dann. Das ist unter verschiedensten Aspekten vielleicht auch sinnvoll, aber dann möchte ich mich gerne Edith Kindermann anschließen, die immer sagt, Rechnung schreiben ist Anwaltssache. Und da hat sie wirklich recht mit. Ja, das alleine aus dem Aspekt heraus, wenn ich Rahmengebühren habe, ich habe im Sozialrecht viel mit Rahmengebühren zu tun, muss ich den Gebührenrahmen bestimmen. Ja, viele rechnen reflexartig immer Mittelgebühr ab. Das kann in die eine wie die andere Richtung allerdings falsch sein. Möglicherweise rechne ich zu viel ab, möglicherweise zu wenig. Ich muss wissen, wie das geht. Und das kann ehrlicherweise auch eine sehr gute Bürokraft nicht unbedingt abschätzen, wie die Schwierigkeit war. Umfang vielleicht noch, aber Schwierigkeit nicht unbedingt, weil es einfach aus der anwaltlichen Tätigkeit herauskommt. Und deswegen kann ich nur jedem raten, bitte Gebührenseminare, gute Gebührenseminare belegen. Es gibt genügend. Es gibt sehr gute Dozentinnen und Dozenten in dem Bereich. Das ist so mein Tipp.
Tipp ist Gold wert und dem schließe ich mich an. Mir ging es nämlich genauso, aus dem Referendariat rausgekommen. Und ich konnte nur die Basics in RVG. Und ich habe das im Podcast, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Hatte da eine Sache, da hat man sich vor Gericht mitverglichen über eine nicht anhängige Sache. So, ne? Viel Vergnügen. Liebe Grüße an der Stelle an Norbert Schneider. Das war nämlich das Erste, was ich mir gegönnt habe. Ich habe ein ultra gutes RVG-Seminar bei ihm besucht. Und das war so großartig. Da habe ich jeder hat einen Ordner bekommen, richtig, mit dem abgehefteten Skript. Und da waren ganz viele Beispielsfälle. Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich lange Zeit immer in den Fällen von Norbert Schneider nachgeguckt habe, wie ich das jetzt abrechnen kann, weil er hat auch die ganzen Beispielrechnungen aufgemacht. Und damals war das ja nicht so, dass du irgendwas mit Anwaltssoftware oder so, das hatten nur ganz wenige, das war noch wahnsinnig teuer. Ich habe dann lieber investiert in Diktatsoftware. Und ich habe mir dann selber Muster erstellt anhand des Skripts von Norbert Schneider. Herzlichen Dank, hat mir sehr geholfen. Sehr guter Tipp.
Auch an der Stelle, ne, da möchte ich auch ein Danke einlegen an der Stelle. Und ich glaube, da stimmen mir ganz viele zu, wenn ich den Namen irgendwo erwähne. Das ist Rembert Brüske gewesen. Wir hatten das große Glück, bei ihm ein Gebührenseminar machen zu dürfen im Rahmen der damals Forumsstart in den Anwaltsberuf hieß das. Das ist jetzt ein bisschen modernisiert worden. Young Lawyers Camp heißt das. Da gibt's auch wieder tolle Veranstaltungen. Deswegen an die Jungen. Kolleginnen und Kollegen, nutzt das. Das ist super. Deutschen Anwaltverein, das Forum Junge Anwaltschaft. Unbedingter Tipp, da war ich auch drin. Man kann super netzwerken. Es gibt tolle Veranstaltungen. Darüber haben wir damals dieses Gebührenseminar bei Rembert Brüske gemacht. Und ich weiß noch genau, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, da mussten wir immer alle rufen, Mut, Mut. Was um Himmels Willen? Was macht der Mann da vorne? Und wir fanden das etwas seltsam. Und er hatte aber genau recht. Also es zum Gebührenberechnen und auch zum Gebührenkommunizieren gehört ein gewisser Mut. Den sollte man aufbringen. Man muss schließlich seinen Lebensunterhalt damit verdienen, wenn man jetzt nicht Lottogewinner oder Erbe ist. Und diesen Mut braucht man manchmal einfach auch, um zu transportieren. Ich biete eine anwaltliche Leistung an. Die hat ihren Wert, ja. Und dazu hat er damals mit diesem Mut aufgerufen und das kann ich nur auch an alle weitergeben. Und tatsächlich ist es auch eine Übungsfrage, ja. Also wenn jetzt jemand sagt, ah, das liegt mir eigentlich nicht so, das zu kommunizieren dem Mandanten gegenüber, was es denn kostet, das kann man lernen. Je häufiger man das macht, umso selbstverständlicher wird das. Und irgendwann ist es auch eine Frage der Transparenz. Wir machen das immer im allerersten Gespräch, dass wir kommunizieren, was kostet das bei uns, dass jemand auch noch die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, das ist auch überhaupt kein Problem. Wenn jemand sagt, das ist mir zu teuer bei Ihnen. Es gibt genügend Anwälte, die es auch vielleicht zu einem anderen Preis anbieten, dann unter Umständen auch mit einer anderen Leistung dahinter. Aber das machen wir, das halte ich für fair, nicht am Ende die Rechnung zu schicken und dann ist die Überraschung groß und vielleicht auch der Ärger. Damit ist keinem gedient. Wir kommunizieren das wirklich im ersten Gespräch. Ganz wichtig.
Von Anfang an gemacht, weil es ist ein Phänomen. Ganz viele Menschen trauen sich, warum auch immer, nicht beim Anwalt beim ersten Gespräch zu fragen, was da an Kosten auf sie zukommt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ganz ehrlich, du fährst bei deinem Auto in die Werkstatt. Meine erste Frage ist, was kosten? Sondern ich weiß nicht, warum da so eine Hemmschwelle da ist, beim Anwaltsbesuch danach zu fragen. Deswegen, das habe ich von Anfang an gemacht. Und es gibt vielleicht noch einen Grund, warum das ganz wichtig ist. Ich war ja 5 Jahre dann in der Geschäftsführung Kammer Hamburg. Ein häufiger Beschwerdegrund war tatsächlich genau das, dass die Leute total überrascht waren, was das am Ende kostet. Gerade wenn ja der Streitwert halt ein bisschen höher ist, kann ich alles vermeiden, wenn ich im ersten Gespräch einfach Butter bei die Fische, einfach ganz, ganz genau erklären, auch über die berufsrechtliche Pflicht hinaus, muss ja auch Hinweispflicht bei Abrechnung und RVG und so, immer ganz genau erklärt, was zu erwarten ist und welchen Part davon man vielleicht noch nicht abschätzen kann, weil es dann auf das Verfahren ankommt. Genau. Immer guter Tipp, hilft, Beschwerden zu vermeiden. Ich glaube, jetzt haben wir eine ganze, ganze Reihe hilfreicher, toller Tipps eingesammelt. Und Young Lawyers Camp, guter Hinweis, dieses Jahr in Düsseldorf. Und ich bin auch wieder dabei mit einem Panel. Ich war letztes Jahr schon dabei und dieses Jahr bin ich auch wieder dabei. Und übrigens das Norbert Schneider Seminar, das hatte ich damals auch als Mitglied im Forum ein bisschen günstiger gekriegt. Das war nämlich echt nicht teuer. Also da kriegst du als junge Anwältin die ganzen Seminare für einen Apfel und ein Ei. Und ich glaube, es gibt beides noch. Ich glaube, es gibt das Young Lawyers Camp und dieses andere gibt's, glaube ich, aber auch noch. Kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Sind großartige Veranstaltungen, auch zum Netzwerk. Man nimmt sich ganz viel mit. Und ich habe damals einen sensationellen Vortrag auch gehört über die Scheinselbstständigkeit und über alle möglichen Probleme, die mit, ach, du darfst auf den Briefkopf und so. Hat mich nicht betroffen, fand ich aber wahnsinnig interessant. Also Leute, informiert euch da mal. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Viola, Arbeits- und Sozialrecht. Lass uns doch mal im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht so ein bisschen Blick in deinen Aktenschrank, vielleicht auch virtuellen Aktenschrank werfen. Es gibt ja viele Kollegen, die Arbeitsrecht machen. Der eine oder andere oder die eine oder andere hat sich aber doch da sehr stark spezialisiert. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was liegt bei dir auf dem Tisch im Arbeitsrecht vielleicht erstmal?
Ja, genau. Also im Arbeitsrecht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was habe ich diese Woche gemacht? Und was ist in meinem tatsächlich virtuellen Aktenschrank schon länger virtuell diese Woche so passiert? Mehrere Kündigungsschutzklagen, Platz 1 auf jeden Fall. Eines jeden, ich sag mal, klassischen Anwalts, der jetzt nicht die ganz, ganz riesengroßen Räder dreht mit Unternehmen mit Tausenden von Beschäftigten. Bei mir speziell auf dem Land sind es kleinere Betriebe, in denen die Leute gekündigt werden. Einzelhandel vor Ort, Handwerker, solche Betriebe sind das. Wie gesagt, Kündigungsschutzklagen, Platz 1. Wir haben aber auch Lohnklagen. Wir haben verweigerte Entgeltfortzahlung. Krankheitsfall habe ich diese Woche auf dem Tisch. Abmahnungen, Arbeitszeugnis, das sind so die Klassiker, muss man sagen, die tatsächlich bei mir anfallen. Und wie gesagt, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, bei mir tatsächlich wirklich kleine Betriebe, wenn ich Arbeitnehmer vertrete, sind es kleine Betriebe auf der Gegenseite als Arbeitgeber, was dazu führt, dass nicht immer Tarifbindung gegeben ist, dass nicht immer ein Betriebsrat dahinter sitzt. was die Struktur der Fälle auf dem Land also aus, insbesondere auf dem Land ausmacht, dass wir vergleichsweise geringe kollektivrechtliche Bezüge haben im Arbeitsrecht.
War bestimmt noch drauf. Ich habe auf meinem kleinen Stichwortzettel natürlich noch das Thema Satzungsversammlung, klar. Fachanwaltschaft, da kommen wir bestimmt noch zu. Wenn das jetzt so die häufigen Fälle sind, bei dir landen, meistens ist ja, bevor man zum Anwalt geht, irgendwas furchtbar schiefgelaufen. Kannst du mal unseren Lauschern und Lauscherinnen vielleicht so die häufigsten Fehler, die im weitesten Sinne im Arbeitsrecht gemacht werden, vielleicht mal, was sind die häufigsten Fehler, die Arbeitgeber oder auch Arbeitnehmer machen? Vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht hast du Top 3 oder Top 5. Können wir allen noch was mit auf den Weg geben?
Genau, das ist die Aufteilung, ne? Also man kann natürlich je nach Position unterschiedliche Fehler machen. Arbeitnehmer, muss ich sagen, machen gar nicht so viele Fehler. Wenn sie Fehler machen, dann sind wir tatsächlich in dem Bereich der verhaltensbedingten Kündigung aus wichtigem Grund da. Da gibt es wirklich, das ist unüberschaubar wie Sand am Meer. Man muss sich dann angucken, ist es wirklich ein Fehler, der auch eine Kündigung rechtfertigt? Das kann ich gar nicht so im Detail sagen. Wo man Fehler machen kann, da gibt es aber wieder gleich die Schnittstelle zum Sozialrecht, verspätete Arbeitsrückmeldung. Also ganz großer Tipp, wenn man die Kündigung bekommt, muss man in dem Moment direkt Kontakt zur Bundesagentur für Arbeit aufnehmen und das dort anzeigen. Das kann man inzwischen auch problemlos auf elektronischem Weg machen, ne? Früher musste man da wirklich hinmarschieren. Manchmal ist es sinnvoll, wenn man das heute auch tut, weil man sich vielleicht auch da an der Stelle schon bestimmte Ratschläge holen kann, wie man mit sowas umgeht, wie man vielleicht auch schon nächsten Job findet. Das ist was, wo ich sagen muss, das ist unbedingt was, wo ich darauf hinweisen kann. Bei Arbeitgebern ist immer gerade so bei etwas unrechtlich unerfahrenen Betrieben die Frage, wie kündige ich denn richtig? Es gab mal in der letzten Legislaturperiode unter Herrn Buschmann die Überlegung, Kündigung ist ja normalerweise in Schriftform, oder das heißt normalerweise, das ist die gesetzliche Regelung, Kündigung als schriftlich zu erfolgen. Und zwar in der Überlegung, ob man das vielleicht auch mal auf Textform erweitert, ja, dass es auch per WhatsApp geht oder per E-Mail oder so. Und den Move, den haben manche kleinen Arbeitgeber nicht mehr mitgekriegt, haben nur gehört, Kündigung per WhatsApp, per E-Mail, und dann wurde das sofort umgesetzt. Also wir haben relativ viele Kündigungen per WhatsApp, ja, wo dann einfach drinsteht, du brauchst morgen nicht mehr zu kommen, wir schicken dir deine Sachen zu. Nee, das ist keine wirksame Kündigung. Das ist manchen auch nur sehr, sehr schwer verständlich zu machen. Oder auch, Schriftform heißt, es reicht nicht, wenn ich ein Schreiben ausdrucke und dem Arbeitnehmer übergebe. Das Ding muss auch unterschrieben sein. Habe ich mal einen sehr, ich sag's einfach mal, amüsanten Fall gehabt, dass wir beim Arbeitsgericht saßen und der Arbeitgeber immer wieder sagte, ich habe aber doch ein Schreiben ausgedruckt. Und der Vorsitzende sagte dann immer, Sie haben es aber nicht unterschrieben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, dann sagt der Vorsitzende, kommen Sie mal nach vorne, ich zeige Ihnen das Schreiben. Hier, sehen Sie da Ihre Unterschrift? Nee, macht ja nichts, das mache ich gerade eben jetzt noch drunter, dann sind wir ja hier durch. Und das ist natürlich eine nette Idee in dem Moment gewesen. Aber womit ich dann dazu komme, was wirklich beide Seiten falsch machen können, was ein Kardinalfehler ist, sich nicht anwaltlich vertreten zu lassen, solchen Verfahren vom Arbeitsgericht. Es gibt mal sehr einfach gelagerte Sachverhalte, wenn, ich sag mal, Lohn offen ist oder so. Das ist vielleicht was man handeln kann auf beiden Seiten. Wenn es aber um Fragen geht, ist wirklich ein wichtiger Grund gegeben, müssen irgendwelche Interessenabwägungen irgendwo erfolgen, muss vielleicht eher hätte eine Abmahnung erfolgen müssen statt einer Kündigung, wo es wirklich auch Rechtsfragen geht. Da sind Naturalparteien in aller Regel überfordert, müssen sie auch sein, sind ja keine Fachleute. Dafür gibt es ja die Anwaltschaft. Und da muss ich sagen, an der Stelle wird an beiden Seiten gerne mal sehr viel Geld liegen gelassen. Ich habe auch da, wenn du sagst, digitaler Aktenschrank, in der letzten Zeit, würde ich mal sagen, einen Fall gehabt, wo man über verschiedene Lohnpositionen streiten konnte, aus unterschiedlichsten Gründen. Über die Höhe, über die Stundenzahl und so weiter und so fort. Ich habe für meinen Mandanten das Optimum geltend gemacht, was ich rechtlich vertreten konnte, aber man konnte sicherlich über bestimmte Positionen streiten. Die Gegenseite, der Arbeitgeber, war nicht anwaltlich vertreten und es hat damit geendet, dass er tatsächlich dann sang- und klanglos alles anerkannt hat, was mein Mandant natürlich sehr gefreut hat, aber der konnte sagen, das Geld, was ich in die Anwältin investiert habe, das hat sich mehr als rentiert. Der Arbeitgeber, ich sag's tatsächlich so, hat sehr viel Geld liegen lassen. Deswegen, man sollte immer sehr genau überlegen, ob man wirklich alleine zum Arbeitsgericht geht. Meiner Meinung nach nicht so eine richtig gute Idee. Also den Fehler, das ist schon ein Fehler, da ohne Anwalt so hinzugehen.
Absolut. Und Viola, ganz ehrlich, ich will es nicht hoffen, klopf auf Holz. Aber wenn ich mal eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung hätte, ich meine, ich bin Anwältin, ich würde das auf gar keinen Fall selber machen, weil nur weil ich Anwältin bin, habe ich noch lange nicht Ahnung von Arbeitsrecht. Letzte Mal, dass ich Arbeitsrecht hatte, war im zweiten Examen im Aktenvortrag. So, und seither nie wieder. Also von daher, auch ich würde mich da vertreten lassen, auf jeden Fall. Und ich hätte auch, wie es ist, wenn man ein gutes Netzwerk hat, ich wüsste auch sofort 2, 3 Leute, die für mich die richtige Wahl wären. Also das ist immer ein guter Tipp, wenn man unterschätzt das, was man eben alles wissen muss. Das ist eben nicht so, auch für die Güteverhandlung. Nie alleine hingehen, würde ich nie machen. Sehr, sehr gute Tipps. Achtet da mal drauf. Und jetzt will ich natürlich über Sozialrecht sprechen, weil das fehlt mir wirklich noch auf meiner Themenliste, Viola. Und ich glaube, es gibt wenig Rechtsgebiete, über die sich in der Allgemeinheit, in der Presse, auf Social Media so aufgeregt wird, wie es Sozialrecht. Da gibt's wahnsinnig viele Vorurteile. Und das Witzige finde ich, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was eigentlich alles zum Sozialrecht gehört. Das, was du immer liest, ist ja immer das Thema Bürgergeld. Habe ich vorhin ja schon so ein bisschen angeteasert. Kaum einer denkt drüber nach, dass es insgesamt 13 Bücher gibt. 13 Sozialgesetzbücher. Aus gutem Grund. Da gehört nämlich ziemlich viel dazu. Hol doch mal die Lauscher ab. Was gehört da noch alles dazu?
Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich unglaublich vielfältig. Das ist das, was ich an diesem Rechtsgebiet so sehr liebe. Ganz viele Möglichkeiten hat, aber es ist gar nicht so unübersichtlich, wenn man mal genau hinguckt. Wir haben, wie du schon sagst, die 13 Sozialgesetzbücher. Man startet mit SGB I. Das kennen wir alle aus dem Zivilrecht. Das ist ein allgemeiner Teil, der vor die Klammer gezogen ist, der für alle übrigen Bücher dann abgilt. Damals ein Highlight sind tatsächlich die Mitwirkungspflichten. Da hört und liest man doch in der Presse auch immer einiges. Ne? Was muss ich denn machen? Wenn ich Sozialleistungen haben will, muss ich mitmachen. Ja, jedenfalls grundsätzlich. Es gibt Gründe, warum ich auch vielleicht in bestimmten Konstellationen mal nicht mitmachen muss. Das ist gar nicht so sehr immer nur im SGB II angedockt, wo man es ja hört, mit dem Bürgergeld wird mitgewirkt. Das kann einen zum Beispiel auch treffen, wenn man Arbeitslosengeld haben möchte oder wenn man eine Rente haben möchte, muss man sich begutachten lassen. Was passiert, wenn ich mich nicht begutachten lasse? Kann ich so eine Begutachtung auch verweigern? Solche Dinge sind unter anderem im SGB I geregelt. Das SGB II und das SGB XII, soll ich mal sagen, da sind so ein bisschen Geschwister. Das SGB II, das Bürgergeld, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die du eben schon angesprochen hast. Das SGB III ist das Recht der Arbeitsförderung. Das ist tatsächlich das Arbeitslosengeld I. Es gibt noch verschiedenste andere Dinge, die dort geregelt sind. Aber Arbeitslosengeld I ist so das Bekannteste. Was passiert, wenn ich da bestimmte Pflichten verletze? Kriege ich eine Sperrzeit? Wenn ja, in welchem Umfang? Das ist SGB III. SGB IV ist wieder ein allgemeiner Teil, allerdings für Sozialversicherungsrecht, für die verschiedenen Versicherungszweige, sprich gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, die sich dann auch tatsächlich anschließen. Das ist nämlich das SGB V, ist das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung. SGB VI ist Rente, alles, was mit Rente zu tun hat. Da sagen vielleicht viele, oh, das ist ja einfach Altersrente, wenn ich genug gearbeitet habe, bin ich in Rente. Nein, keineswegs. Das SGB VI ist viel, viel mehr. SGB VI eigentlich von der Konzeption an einer bestimmten Stelle darauf ausgerichtet, dass man gerade nicht in Rente muss, sondern dass man weiterarbeiten kann. Wenn wir nämlich eine Gefährdung der Erwerbsfähigkeit haben, dann haben wir den Ehrengrundsatz Reha vor Rente. Das heißt, bevor ich überhaupt über eine Rente nachdenken darf, muss ich zunächst versuchen, erstmal über eine Reha-Maßnahme wieder in den Job reinzukommen. So, dann gibt es eine Norm, die dann sagt, wenn das nicht erfolgreich ist, wenn das nicht klappt und die Reha leider nichts gebracht hat, dann wird ein Reha-Antrag umgedeutet in einen Rentenantrag. Und dann sprechen wir aber auch nicht von Altersrente. Das sind leider auch immer jüngere Leute, die das betrifft. Und dann denken wir nach über eine Erwerbsminderungsrente, voll oder in Teilen. Das muss man sich dann anschauen. Ein sehr diffiziles System. Das ist das SGB VI. Das SGB VII ist das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung. An der Stelle einen ganz herzlichen Grüße an unseren Kammerpräsi, der da ein unglaublicher Freak ist, was das angeht, der viele, viele Seminare dazu gemacht hat, da wirklich sehr, sehr anschaulich die Fälle zu schildern kann. Es war immer eine große Freude, wenn er das getan hat. Und er hat damit tatsächlich auch die gesetzliche Unfallversicherung der Kollegenschaft wirklich nahegebracht und auch mal das Augenmerk darauf gerichtet und auch den Blick dafür geschärft, Was sind denn eigentlich alles Fälle der gesetzlichen Unfallversicherung? Das ist viel mehr als der Ziegelstein, der einem Bauarbeiter irgendwo auf den Kopf fällt oder ähnliche Dinge. Da hängt ganz, ganz viel mehr hinter. An der Stelle auch nochmal ein Tipp für die jüngeren Anwälte und Anwältinnen. Bitte unbedingt selbst in der VBG versichern, freiwillig versichern. Also die VBG ist die Berufsgenossenschaft für unter anderem Fußballer, Profifußballer und Rechtsanwälte. So, und das ist ein unglaublich wichtiger Schutz. Ne, ist total logisch, genau. Wirklich, bitte. Für ganz kleines Geld, ganz großer Versicherungsschutz an der Stelle. Also SGB VII, gesetzliche Unfallversicherung. SGB VIII ist das Recht der Kinder- und Jugendhilfe, auch ein sehr wichtiges Thema. SGB IX beschäftigt sich mit den schwerbehinderten Menschen. Auch wieder Schnittstellen zum Arbeitsrecht. Ne? Wie ist das, wenn ich schwerbehinderter Mensch bin oder wenn ich gleichgestellt bin? Habe ich mehr Urlaub? Darf ich bestimmte Dinge ablehnen? Wie muss mein Arbeitsplatz geschaltet sein? Habe ich besonderen Kündigungsschutz zum Beispiel? Alles geregelt im SGB IX. SGB X beschäftigt sich mit Verfahrensregelungen. Das ist dann wieder was, worauf aus allen anderen Gebieten zurückgegriffen wird. Ganz wichtig, auch wieder so ein Highlight, das sind die 44 fortfolgende im SGB X. Das ist eine Aufhebung und Rücknahme von rechtmäßigen oder rechtwidrigen Verwaltungsakten. Gibt es da wirklich ausgeklügeltes System. Es gibt die Rücknahme von Verwaltungsakten und Aufhebung mit Dauerwirkung, 48, SGB 10, ganz wichtig. SGB 11, das ist dann irgendwann dazugekommen. Wir hatten es ursprünglich erstmal nur 10 Zellgesetzbücher und dann wurde aber die soziale Pflegeversicherung eingeführt und die hat man dann ins SGB 11 reingepackt. Dann das SGB 12 habe ich schon erwähnt, das regelt ganz viel im Bereich von erwerbsgeminderten Menschen, von alten Menschen. Ja, wir haben als Kernbereich die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Wenn beispielsweise von Kindern Leistungen gefordert werden, weil die Eltern im Heim sind und die Versorgung der Eltern nicht ausreicht, richtet sich das auch nach dem SGB 12. Ja, das kommt immer häufiger vor. Die Menschen werden immer älter, immer pflegebedürftiger. Die Kosten rennen weg. Häufig reichen auch größere Ersparnisse dann irgendwann nicht mehr aus, um einen Pflegeplatz zu bezahlen im Heim. Und da kommt es dann mal zurückgegriffen. Da kommt es dazu, dass man wirklich die Familie einbindet, auch rechtlich. Und da gibt es dann vielfältige Gestaltungen im SGB 12, über die man sich dann unterhalten muss. Du sagst schon richtig, 13 Sozialgesetzbücher. Man sollte jetzt also meinen, jetzt kommt das SGB 13. Aber Überraschung an der Stelle am Schluss nochmal. SGB 13 gibt es nicht tatsächlich, sondern es gibt schon sehr lange auch zurückreichend in die Kriegsopferversorgung, Opferentschädigungsgesetz, Versorgungsgesetze aller Art. Und die waren früher in Einzelgesetzen geregelt. Man hat sehr vieles jetzt in das SGB 14, nämlich das soziale Entschädigungsrecht, reingenommen. Es wurde gemunkelt seinerzeit, als es eingeführt wurde. Man wollte einfach nicht diese Pechzahl 13, die einige dafür halten, verbinden mit schweren Schicksalen von Menschen, ja, die beispielsweise Opfer eines Terroranschlags werden. Wir erinnern uns alle an Breitscheidplatz in Berlin, ne, zum Weihnachtsmarkt, als damals das passiert ist. Wir haben letztes Jahr Magdeburg gehabt. Es kommen immer häufiger solche Sachen vor. Und da werden Menschen natürlich wirklich schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und man wollte das dann nicht mit einer Unglückszahl auch noch verbinden. Wohl wurde dem Vernehmen nach mal so transportiert, was tatsächlich die Gründe waren. Ich kenne jedenfalls keine andere Erklärung dafür, warum es kein SGB 13 gibt. Vielleicht wird das auch mal irgendwo belegt mit irgendeinem anderen sozialrechtlichen Gebiet. Weil wir auch noch viele Nebengesetze haben. Ne? Das Sozialrecht ist ja nicht nur auf die Sozialgesetzbücher beschränkt. Wir haben das Wohngeldrecht, wir haben das BAföG-Recht beispielsweise, Elterngeld. So kann man beliebig weitermachen. Aber das ist so ein bisschen mal gewesen, ein Galopp durch die Sozialgesetzbücher. Also gar nicht so schwer. Es ist tatsächlich ein System dahinter, wenn man es anwendet. Es ist eigentlich wirklich sehr interessant.
Ja, aber es zeigt ja ganz wunderbar, wie umfangreich, wie vielfältig das Sozialrecht ist, welche Themen da insgesamt drunter fallen. Und umso mehr wundert es mich, dass Sozialrecht so in der öffentlichen Diskussion immer nur mit einem Wort verknüpft wird. Und das ist heute eben Bürgergeld. Das ist ja schon eine ganze Weile so, war ja mit Hartz genauso. Und da frage ich mich immer, woher kommt das? Das wird häufig auch sehr verknüpft mit so, also wirklich populistischem Sermon. Ganze Tiraden folgen dann immer. So ein paar Vorurteile habe ich ja schon angeteasert. Du hast bestimmt viel mehr schon zu Ohren bekommen. Und ich gehe davon aus, Viola, nach allem, was du uns jetzt erzählt hast und auch nachdem du so begeistert vom Sozialrecht sprichst, ich nehme nicht an, dass du in deinem Berufsalltag Schmarotzern dazu verhilfst, auskömmlich bequem zu leben, ohne zu arbeiten.
Absolut, definitiv nicht. Das funktioniert auch von der Gesetzessystematik her überhaupt nicht. Wenn du sagst, ich habe viel mehr, da auch vielleicht mal einen Blick. Da muss ich auch sagen, das, was mich auch aufregt, das ist aber gar nicht das, was in meiner täglichen Praxis passiert, sondern auch das, was ich der Presse entnehme, ganz klar. Man muss sich überlegen, du sagst zu Recht, warum ist das so? Warum ist eigentlich so das Bürgergeld im Fokus? Habe vielleicht eine Erklärung dafür, weil es eine einfach zu transportierende Botschaft ist, die auch wiederum mit Emotionen der Menschen spielt. Ja, da wird transportiert, diejenigen, die arbeiten, ich sage es ja mal salopp, füttern die durch, die nicht arbeiten und auf dem Sofa sitzen. Es ist in gewisser Weise natürlich verständlich, wenn man selber arbeitet, dass man sagt, von diesem Geld möchte ich möglichst nicht ohne Not was an andere abgeben, die nicht arbeiten. Das ist in der Basis vielleicht noch nachvollziehbar. Lässt aber zwei Sachen, das lässt außer Acht, vor allen Dingen, dass wir in einem Sozialstaat leben. Das ist ein grundgesetzlich verankerter Wert in Artikel 20 und 28. Wir sind ein sozialer Bundesstaat, steht ganz klipp und klar im Grundgesetz drin. Dafür haben sich unsere Vorfahren mal entschieden. Gott sei Dank, muss man sagen. Das Ganze dockt an eine Solidargemeinschaft an. Wenn man das also nicht mehr möchte, dann muss man so ehrlich sein und sagen, muss man in die Verfassung ran und das rausnehmen. Ja, man kann aber nicht einerseits sagen, wir haben einen Sozialstaat. Das Etikett ist toll, das klebe ich überall drauf. Aber was das hinterher bedeutet, das möchte ich nicht mehr umsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Und einfach mal ein ganz einfaches Beispiel zu geben, wo auch durchaus Menschen, ohne jemals was gemacht zu haben, Geld bekommen in Notsituationen. Das ist ja das, was häufig auch vielleicht dahinter steckt beim Bürgergeld, dass man sagt, da sitzt jemand auf dem Sofa, der arbeitet nicht, kriegt trotzdem Geld. Wenn jemand einen Arbeitsunfall hat, dann steht er unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Wer aber bezahlt die Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung? Nicht die Arbeitnehmer. Es wird vollständig von den Arbeitgebern getragen. Das heißt, wenn ein Arbeitnehmer verunfallt, dann hat er dafür auch nicht einen einzigen Cent im Vorfeld mal irgendwo bezahlt. Das ist tatsächlich so. Muss man ganz klar so sagen. Und auch da, vielfältiges Rechtsgebiet, wenn man sich das Ganze tatsächlich mal anschaut, was fällt überhaupt alles unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung? Wenn ich dir jetzt sage, eine Großmutter fährt zu ihren Enkeln im Auto und verunfallt. Gesetzliche Unfallversicherung? Ja oder nein? Oder vielleicht? Das sind ganz interessante Fragen, die sich stellen. Das ist in dem Fall ein klassischer Kommt-drauf-an-Fall. Wenn die Oma regelmäßig macht, dafür regelmäßig eine Vergütung bekommt von ihren Kindern, dass sie die Enkel beaufsichtigt, dann könnte es sein, dass es oder wird sie relativ sicher unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Wenn sie das nur manchmal macht, gelegentlich, ohne feste Absprachen, dann vermutlich eher nicht. Diese Großmutter hat nie in die gesetzliche Unfallversicherung eingezahlt. Möglicherweise, vielleicht aus anderen Rechtsgründen, aber jedenfalls nicht aufgrund dieser Enkelgeschichte. Und trotzdem steht sie drunter und man wird ihr niemals vorwerfen, ja, das ist ja aber eine Schmarotzerin, weil die da jetzt umfangreich Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung bekommt. Das muss man sich immer klar machen, warum das so ans Bürgergeld andockt. Ich glaube, es ist einfach der Grund, dass da so viele Emotionen mit verknüpft sind. Und man muss sich bei der Gelegenheit auch immer klar machen, die allerwenigsten bekommen freiwillig Bürgergeld. Ja, das muss man auch dazu sagen. Ja, wir haben einen Wahnsinnsanteil einmal an Ausstockern, der liegt bei 20%. Das heißt, wir haben, Herr Lindemann hat mal gesagt, wer arbeiten kann, muss auch arbeiten. Ja, die Leute arbeiten, aber die Jobs, die haben, sind nicht auskömmlich. Und wir sprechen nicht von irgendwelchen Nebenjobs, die man mal eben so macht. Wir haben wirklich bei uns in der Beratung und Vertretung alleinerziehende Mütter, die teilweise 3-4 Jobs haben und dennoch davon nicht leben können. Und das finde ich ehrlich gesagt eine Bankrotterklärung. Da muss was passieren. Das ist ganz wichtig. Das ist die eine Gruppe der Aufstocker. Die andere Gruppe sind Kinder. Kinder haben keine Chance. Die dürfen nicht arbeiten. Ja, das ist eine Wahnsinnsmenge an Leistungsbeziehern, denen ich gar nicht vorwerfen kann, dass sie nicht arbeiten. Ja, weil es einfach Kinder arbeiten nicht. Gott sei Dank, muss man wirklich sagen. Wenn man das mal in Relation setzt, wir haben Aufstocker von ungefähr 800.000. Ich habe es mal nachgeschaut. 800.000, wenn man das in Relation setzt zu Einwohnerzahlen, Wir haben Berlin, Hamburg, München als die drei größten deutschen Städte. Und als vierte kommt Köln. Köln hat ungefähr 140.000 Einwohner. Das heißt, wir haben ungefähr so viel Aufstocker, wie Köln Einwohner hat. Kinder. Fast 2 Millionen Kinder bekommen Grundsicherung und leben in Bedarfsgemeinschaften. Da sind wir bei Städten, die größer sind. Also wir haben nur eine Berlin, die mehr als 2 Millionen Einwohner hat. Hamburg und München haben weniger. Das heißt also, wir haben mehr Kinder, als jeweils München und Hamburg Einwohner haben, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Denen kann man das nicht vorwerfen. An der Stelle einfach mal auch, um da so ein bisschen Gefühl für zu kriegen. Denn ich will jetzt nicht sagen, Populismus kann jeder, aber vielleicht mal ganz was Plakatives. Wir haben ja das Regelbedarfsermittlungsgesetz. Das heißt, es wird das nach einem sehr ausgeklügelten System ermittelt, wie hoch der Anteil im Regelsatz für bestimmte Dinge ist, für Strom, für Zeitungen, für Mobilität und ähnliche Dinge. Und es gibt eine Position bei Kindern für Bildungsbedarf. Und jetzt schätzt du doch mal und auch unsere Zuhörer, die jetzt dabei sind, einfach für sich mal schätzen, in der Altersgruppe von 14 bis 18, wie hoch ist der monatliche Eurobetrag, der für Kinder und Jugendliche von 14 bis 18, der monatliche Betrag, in den Regelbedarf eingestellt ist? Gebt ihr mal einen Moment und vielleicht maximal eine Zahl sagen. Die wird, ich sag dir, die wird falsch sein, ist aber undramatisch, aber ich möchte es einfach mal gerne vor Augen führen.
Na, ich grübel ja jetzt schon wieder, weil ich habe von Sozialrecht keine Ahnung. Wenn du da aber so fragst, wird das so weit weg sein von dem, was ich für notwendig halte? Also muss es irgendwas katastrophal Skandalöses sein? Pro Monat hast du gefragt, ne?
Pro Monat, ja.
Naja. Wenn man überlegt, wie doll an Bildung gespart wird, was wird man da einstellen? Ich bin es mal krass. 2,50 bis 3 Euro. Also es ist nicht zweistellig.
Jetzt raschelt es gerade so ein bisschen im Mikrofon. Ich meine 2,50 verstanden zu haben. Du liest über sämtlichen Gruppen. Nicht nur bei den 14- bis 18-Jährigen, sondern auch bei den kleineren. Ich fange mal mit dem, ich hätte fast gesagt, weniger schlimm, aber so kann man es gar nicht sagen. Den Kindern wirklich bis 14 sind es minimal über 2 Euro. Bei den 14- bis 18-Jährigen ist in den Regelbedarf eingestellt pro Monat ein Betrag von 84 Cent aktuell.
Ich dachte eben, Viola, ich dachte wirklich, ich sag jetzt mal, wenn ich Bildung verachten würde und nichts für Kinder übrig hätte, und davon ziehe ich jetzt nochmal, von dem Betrag, der mir dann einfällt, ziehe ich nochmal 95% ab. Dann bleiben zu, ich dachte, du sagst jetzt gleich, Steffi, das war aber, jetzt hast du es aber übertrieben, ne? Ich dachte, das kann unmöglich sein, weil, aber es muss sowas Absurdes sein. Ja. Viola, ich reg mich auf.
Zu Recht, ich reg mich ständig darüber auf und ich finde, das muss auch eigentlich mal viel lauter gesagt werden, denn das ist auch was dem Bürgergeld anhaftet. Es ist nicht nur das, was immer kolportiert wird, zumal es sowieso sich nicht in der täglichen Praxis, um darauf zurückzukommen, widerspiegelt. Du sagst, Schmarotzer auf dem Sofasitzer. Jedes System hat Lücken. Jedes System und diese Lücken werden auch überall ausgenutzt, im Bürgergeld genauso, aber wie in anderen Fällen auch. Ja, das ist nicht Bürgergeld im Moment, das macht es nicht besser, das ist mir vollständig klar. Aber das Augenmerk wird darauf gerichtet. Aber auch diese Dinge, wo man wirklich sagt, da sitzen Kinder, die dürfen nicht arbeiten, die können nichts machen und für Bildung wird dann da ein Betrag von 84 Cent eingestellt. Das finde ich beschämend, ganz ehrlich. Muss ich einfach so sagen und ich rieche mich immer wieder darüber auf.
Ich bin, Viola, ehrlich, ich bin schockiert und es überrascht mich, weil ich wirklich gedacht habe, ich hätte mit meinen 2,50 jetzt krass unterboten, weil ich wollte extra ganz niedrig, also unmöglich niedrig, 84 Cent. Und wenn man, ich bin selten, verliere ich meinen Track, aber ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist eine Investition in unsere Zukunft.
Man kann sagen, Input gleich Output. Ja, also wenn man es mal einfach so sagen soll, dann muss man sich die Verantwortlichen müssen sich einmal die Frage wirklich stellen, was denn damit auch faktisch gemacht werden soll. Wenn ich 2 Monate spare, kann ich mir noch nicht mal eine Kugel oder vielleicht gerade eine Kugel Eis davon essen. Das ist auch jetzt kein Bildungsinhalt, muss man dazu
nee,
auch
sagen. Aber ich glaube nicht, dass du für 84 Cent oder 85 oder was auch immer, ich meine, ich kann ja demnächst, ich habe ein Schreibwarengeschäft hier unten drin. Wenn ich das nächste Mal dran vorbeilaufe, werde ich mal reingucken und schauen, was ein College-Block kostet. Ich habe keine Ahnung, weil ich sowas nie kaufe. Aber ich garantiere dir, den kriegst du nicht unter 3 Euro. Leute, kommentiert mal rein, was kostet heute ein College-Block oder was kostet heute ein Schulheft. Also ich glaube nicht, dass man da auch nur eines davon bekommt für 84 Cent. Schockierend. Das ist krass, aber das zeigt ja auch mal mehr, warum wird darüber nie gesprochen? Warum regt sich darüber keiner auf? Immer wenn diese Vorurteile geteilt, darüber diskutiert und es wird ja auch immer so pauschal behauptet, ja? Alle Bürgergeldempfänger, die drücken sich vor der Arbeit. Ich persönlich kenne keinen einzigen. Ich kenne ein paar, die mal in der Situation waren. Ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, die beruflich natürlich auf dem Gebiet des Sozialrechts tätig sind. Und du hast ja durch deinen Arbeitsalltag auch Einblicke. Das ist doch ein Ausnahmefall. Und wie du es gesagt hast, es gibt auch Menschen, die Steuern hinterziehen, aber nicht alle. Genauso wie es mich aufregt, dass immer alle Anwälte vorverurteilt werden, wenn es um bestimmte Rechtsgebiete geht oder Geldwäschebekämpfung. Auch eine Vorverurteilung darf vom Gesetzgeber. Das ist doch nicht die Realität. Ist es dir überhaupt schon mal untergekommen, dass du jemanden hattest, wo du gesagt hast, na also?
Ist tatsächlich, ja, muss ich so sagen, das gehört zur Wahrheit dazu.
Absolut.
Das sind aber absolute Ausnahmefälle. Na, das muss ich wirklich so sagen. Und dann gibt's von uns auch eine sehr deutliche Ansage, und zwar unisono hier in der Kanzlei, egal ob da mit mir gesprochen wird oder meinem Mann, da sind wir absolut d'accord, dass wir sowas nicht unterstützen. Aber man muss wirklich sagen, das ist ein absoluter Ausnahmefall. Das kommt mal vor. In aller Regel allerdings nicht. Auch dieses Thema Sanktionen, ne, was so hochgekocht wird, es gibt keine Sanktionen. Doch, es gibt genug Sanktionen und wir haben tatsächlich auch im SGB die Möglichkeit dazu, ja, dass ich, auch das kann ich gerne mal vorlesen, weil ich bin ja ein großer Fan von Quellen, wo man einfach mal wirklich sagt, okay, gucken wir doch einfach mal rein, ne? Wenn du die Leute jetzt mal fragen würdest, gibt es Sanktionen im SGB II? Wenn den Leuten dein Mikro jetzt unten auf der Straße unter die Nase hält, würde ich mir jetzt mal schätzen, die Hälfte sagt, na, im Moment haben wir ja keine Sanktionen. Nein, falsch gedacht. Natürlich gibt es die Sanktionen. Wir haben im SGB II ganz klar geregelt Pflichtverletzungen. Und da steht klar drin, erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen, die ist allerdings erforderlich. Ich muss wissen, was passiert, wenn es falsch, wenn ich was mache. Wenn die sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder ein befördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen oder wenn man es nicht fortführt oder es durchs Verhalten verhindert, wenn man eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antritt, abbricht oder Anlass für den Abbruch gegeben hat. Das ist ganz klar eine aktuell geregelte Pflichtverletzung. Und wenn ich diese Pflicht verletze, dann wird sie auch geahndet. Das heißt, wer wirklich denkt, da sitzt jemand auf dem Sofa und da passiert nicht doch, es passiert was, wenn ich auf diesem Sofa nicht sitzen darf. Allerdings, an Dreh- und Angelpunkt ist die zumutbare Arbeit. Es muss zumutbare Arbeit geben. Und wenn Herr Linnemann im Mai gesagt hat, wer arbeiten kann, muss auch arbeiten, dann kann ich ihm nur zurufen, lieber Herr Linnemann, Sie haben recht, dann sorgen Sie aber bitte auch durch entsprechende Rahmenbedingungen für, dass es zumutbare Arbeit gibt. Ja. Nicht jeder ist Fachkraft. Natürlich werden Fachkräfte händeringend gesucht, aber nicht jeder ist eine. Und wer einfach sein ganzes Leben lang, ich sag mal im Westmünsterland, Textilmaschinenführer war, das auch gelernt hat, die Textilindustrie ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Der Arbeitsplatz ist weggefallen, deswegen ist der weder faul noch doof. Der hat einfach ein Berufsbild, was es nicht mehr gibt. Aber nicht jeder, der eine Textilmaschine geführt hat, den kann ich salopp gesagt jetzt irgendwo eine Schippe stellen. Weil im Baubereich vielleicht was braucht wird. Und nicht jeder, der vielleicht aus gesundheitlichen Gründen zwar keinen Job auf dem Bau mehr machen kann, den kann ich sofort in die Schläge setzen. Das funktioniert nicht. Deswegen, was ich vorhin sagte, ich glaube, es wird deswegen so fokussiert aufs SGB II, weil man da vermeintlich einfache Lösungen anbieten kann. Aber das Leben ist eben nicht immer einfach. Und deswegen ist es auch nicht so einfach zu sagen, wer arbeiten kann, der muss auch arbeiten. Das ist im Grunde nach richtig, aber es muss dann auch Arbeit vorhanden sein, die für Nichtfachkräfte eben ausführbar ist. Ne? Nicht jeder, der irgendwo seine Arbeit verloren hat, den kann ich in die Gastronomie stellen und sagen, jetzt bringst du mal die Teller an den Tisch. Das wird sicherlich auch nicht in jedem Fall so funktionieren, wie der entsprechende Gastwirt sich das vorstellt, dass es passieren soll. Ne? Also von daher ist ein sehr diffiziles System. Und was du sagst, auch in anderen Bereichen jetzt gerade eben erläutert bei uns auf der Fachtagung in Hamm an der Stelle noch ein kleiner Sidekick, die ich jedem Kollegen und jeder Kollegin nur ans Herz legen kann. Neues Format in Hamm, 7,5 Stunden Fachtagung bislang im Arbeitsrecht und Familienrecht sehr erfolgreich gelaufen, eine ganz tolle Veranstaltung und Präsenz. Und auch da ging es in der letzten Woche darum, wie ist das überhaupt, wenn ich arbeitsunfähig geschrieben werde für 2 Wochen und ich werde nach einer Woche wieder gesund? Darf ich dann die letzte Woche tatsächlich auch auf dem Sofa sitzen, wie jemand, der Bürgergeld kriegt? Oder muss ich vielleicht nach einer Woche wieder hin, obwohl ich noch arbeitsunfähig geschrieben bin? Ja, um es aufzulösen, man muss dann wieder hin, wenn man nach einer Woche wieder gesund ist. Aber die Kontrollfrage muss ja sein, wie viele Leute machen das denn? Wie viele Leute gehen dann die nächste Woche denn wirklich wieder arbeiten und wie viele Leute bleiben auch zu Hause? Und da muss ich sagen, das sind alles so kleine Dinge, wo Schlupflöcher sind, die werden genutzt, aber eben nicht in der Menge, wie sie tatsächlich vorgespiegelt werden. Bei uns spielt es in der Praxis nahezu keine Rolle. Ich weiß einen Fall momentan, wo es von uns eine Ansage dazu gab, wo wir Verhalten nicht unterstützen werden. Was Sanktionen angeht, schon ewig her, dass wir mal eine Sanktion hatten. Allerdings ein sehr plakativer Fall, da ist mir auch mal für Nichtjuristen ganz interessant, was kommen denn da so für Fälle? Das war jemand, das ist aber mehr als 15 Jahre her, deswegen kann ich es auch erzählen. Der hatte eben im Rahmen seines SGB-II-Leistungen damals eine Arbeitsgelegenheit angeboten bekommen, die er machen sollte. Und zwar sollte er auf dem örtlichen Friedhof Beete sauber machen und fegen und so weiter. Und da hat er gesagt, nee, das könnte er nicht, denn er hätte Angst vor Gespenstern. Und die wären ja auf dem Friedhof. Und da mussten wir uns dann ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich kann es vorwegnehmen, er ist dann mit der Argumentation nicht durchgekommen. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir ihm das auch klar machen konnten. Also wir haben das nicht unterstützt und er hat dann aus anderen Gründen eine andere Arbeit bekommen, auf jeden Fall.
Aber ehrlich gesagt, das ist fast putzig. Und solange man die Arbeit nicht nachts durchführen muss, das fände ich ehrlich gesagt auch, weiß ich nicht. Aber was anderes ist mir eben noch, du hast jetzt schon zweimal den Namen Linnemann gesagt und ich bin schon zusammengezuckt, weil mir ist Beetlejuice eingefallen. Ich dachte, hoffentlich sagst du es jetzt nicht noch ein drittes Mal. Jetzt hab's ich gesagt, aber ich glaube, dann passiert, gibt's den Effekt, dreimal Linnemann gesagt und dann taucht er hier auf, genau wie Beetlejuice. Er hat wirklich einiges vom Stapel gelassen, schließe ich mich an. Mhm. Da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Und ja, auch sein geschätzter Kollege, der ja gerne so raushaut. Wir müssen alle wieder mehr arbeiten. Wir müssen mehr Freude an der Arbeit haben. Und da ist mir mein Frühstück, also würde ich frühstücken, dann wäre mir mein Frühstück aus dem Gesicht gefallen. Weil ich glaube, das war für ganz viele Menschen, die hart arbeiten, ein Schlag ins Gesicht. Ja. Und zu der Wahrheit gehört eben auch, finde ich, dass man mal an all die erinnern muss, die unbedingt arbeiten wollen und vielleicht einfach keine Arbeit finden. Und das ist ja dieses Paradoxon, das immer so kursiert. Vielleicht kann man diesem populistischen Sermon irgendwie auf Dauer ein bisschen Einhalt gebieten. Bürgergeld ist nur ein kleiner Teil des Sozialrechts und Bürgergeldempfänger sind nicht per se Schmarotzer. Und abgesehen davon, Viola, uns kann es ja auch treffen. Ja, du kannst ja auch mal in die Situation kommen, dass du eines der Sozialgesetzbücher für dich in Anspruch nehmen musst. Das kann jedem passieren. Wie du es gesagt hast, Leben ist kein Ponyhof, nicht alles ist planbar, es kann immer was passieren. Viola, jetzt hast du uns so nett Einblicke in deinen Arbeitsalltag gegeben. Wir haben so ein bisschen eine Ahnung, was alles ins Sozialrecht reingehört, was aber fehlt. Auch da serviceorientiert, was sind denn so sozialrechtliche Ansprüche, wo wir alle mal ein Ohr aufstellen können? Was sind denn so die Klassiker, die man links liegen lässt, weil man es nicht weiß?
Also ganz klar bei mir auf Platz 1 Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle, da beobachte ich das leider sehr häufig. Das wird sofort in die Ecke geschoben. Schadensersatz, Schmerzensgeld vor allen Dingen. Man sollte sich bei jedem Verkehrsunfall sehr genau angucken, ist es nicht vielleicht tatsächlich ein Wegeunfall? Wenn es ein Wegeunfall ist und wie ich vorhin schon sagte, es muss nicht immer zu einer abhängig beschäftigten Tätigkeit der Weg sein, wo ich auf dem direkten Weg zu meinem Arbeitsplatz gehe. Es gibt ganz, ganz viele andere Konstellationen, die auch unter die Rubrik Arbeitsunfall fallen, die auf den ersten Blick es gar nicht sind. Und trotzdem ist man vielleicht auf dem Weg dahin. Und da werden Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung leider selten in Erwägung gezogen. Das finde ich fatal, denn da sind Leistungen eines erheblichen Umfangs geregelt, ne, in der gesetzlichen Unfallversicherung. Unter anderem schon für Angehörige, Pflegeleistung, Rentenleistung, Krankenversorgung, alles Mögliche. Das geht über einen normalen Schmerzensgeldbetrag manchmal weit hinaus. Und da ist zu wenig Augenmerk drauf. Also wenn man irgendwo einen Verkehrsunfall hat, sollte man sich immer sehr genau überlegen, warum war ich denn auf diesem Weg von wo nach wo und was wollte ich denn da eigentlich? Im Zweifel, wenn es eben kein Arbeitsunfall ist oder nicht als Arbeitsunfall gilt, dann hat man wiederum gute Verkehrsrechtlerinnen und Verkehrsrechtler an der Seite, die da genau wissen, wie sie das idealerweise dann zu regeln haben, die auch vielen Fällen natürlich diese Sensibilität haben, ja, die das im Rahmen, wenn es eigentlich als Verkehrsunfall an sie herangetragen wird, sagen, okay, da müssen wir wirklich nochmal genau hingucken, ob wir da nicht auch nach dem SGB 7 auch Leistungen bekommen können. Aber das ist was, wo viele juristische Laien Geld liegen lassen. Wo auch Leistungen meiner Meinung nach viel mehr in Anspruch genommen werden könnten, sind die Beratungsangebote der Behörden. Da sind wir wieder im SGB 1, 13, 14, 15. Behörden sind zur Auskunft und Beratung verpflichtet. Und zwar zur richtigen Auskunft und zur richtigen Beratung. Jeder Mandant, jede Mandantin, die zu mir im Arbeitsrecht kommt, die zu mir im Sozialrecht kommt, schicke ich erstmal zur Rentenberatung. Und zwar der offiziellen Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung, die sehr, sehr gut ist. Die kann man online buchen. Die gibt es eigentlich in jedem Rathaus. Es gibt aber auch Beratungsstellen. Ich tendiere so ein bisschen zu den Beratungsstellen, wo man einfach sich mal informieren sollte. Und zwar nicht erst, wenn man meint, man steht 2 Jahre vor der Rente, sondern sehr viel früher, dass man sich mal eine Proberentenberechnung machen lässt, dass man weiß, wie ist denn überhaupt meine Altersversorgung später ausgestaltet. Reicht das? Muss ich vielleicht privat vorsorgen? Bin ich vielleicht schwerbehindert und habe die Möglichkeit, viel früher in Altersrente zu gehen, mit Abschlägen, ohne Abschläge? Das sind wichtige Dinge, nicht nur im Alter, da kann man nicht früh genug mit anfangen. Und es gibt viele Angebote auch im Netz, die kostenpflichtig sind. Ich meine, die Experten, die sind kostenfrei. Und zwar vom Gesetzes wegen für jeden und jede, SGB ein. Auch in anderen Behörden ist das so, ne? Wenn ich mich beraten lassen muss oder möchte bei meiner Krankenversicherung über bestimmte Leistungen, die müssen auch gucken, gibt es irgendwo Ansatzpunkte, wo sie aktiv beraten müssen, wo sie mal darauf hinweisen müssen. Ja, zum Beispiel bei Pflegeleistungen, ne? Wenn ich mich an die Krankenkasse als Pflegekasse wende. Wir haben das häufiger leider bei Eltern, die pflegebedürftige Kinder haben. Die sind ohnehin sehr belastet. Die müssen den ganzen Alltag managen. Und die haben da nicht noch die Möglichkeit zu sagen, jetzt setze ich mich erstmal hin und informiere mich selber im Netz über irgendwelche Angebote, die es gibt. Natürlich ist das immer hilfreich, aber dafür gibt's Profis und dafür gibt's die Kranken- und Pflegekassen, wo man dann wirklich mal hingehen sollte und sagen, okay, so ist die Situation, was habt ihr für Leistungen, die ihr mir anbieten könnt? Und da sind die auch verpflichtet, das richtig und vollständig zu machen. Und da muss ich auch sagen, haben wir ganz, ganz viele positive Rückmeldungen, insbesondere die Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung. Das ist natürlich mein täglicher Gegner auch als Behörde, ne? Wir verklagen ja jeden Tag für ein Verfahren dagegen. Aber nichtsdestotrotz halte ich sehr viel von diesen Rentenberatungen und schicke da auch wirklich jeden hin. Sollte man in jeder Phase seines Lebens einfach mal machen und so eine Proberentenberechnung sich mal ausdrucken lassen.
Finde ich einen super Tipp. Ich werde mal gucken, ob ich dazu was finde, was ich euch in den Shownotes verlinken kann. Wie man sieht, also du hast jetzt gerade wieder unter Beweis gestellt, Viola, es ist schon sinnvoll, einen Anwalt aufzusuchen, egal Arbeitsrecht oder Sozialrecht. Das waren auf jeden Fall schon mal tolle Tipps. Jetzt wollte ich noch mal auf was anderes zurückkommen, das wir vorhin schon ganz kurz angesprochen hatten. Ich habe nämlich mal gerade eben auf unsere Uhr geguckt und bin kurz erschrocken, aber ich habe dir so gebannt zugehört, ich habe es gar nicht kommen sehen. Du hast so ein bisschen erzählt aus deinem Arbeitsalltag, Arbeitsrecht. Und auf meinem Zettel, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, steht mit Ausrufezeichen Satzungsversammlung, weil ich das auch super spannend finde. Und ich glaube, da müssen die Kolleginnen und Kollegen noch ein bisschen mehr davon erfahren. So, was mir natürlich aufgefallen ist, du hast ja, habe ich schon gesagt, und ich habe mit einem Sprachbefehl mein KI-Tracking von der Kamera aktiviert. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt wieder auskriege. Leute, deswegen verändert sich jetzt gerade ein bisschen Bild. Das Bild, da müsst ihr jetzt durch. Viola, du hast 2 Fachanwaltstitel und mir ist aufgefallen, den für Sozialrecht hast du relativ schnell. Der für Arbeitsrecht, der ist noch gar nicht so alt, der ist relativ frisch. 2024. Und den für Sozialrecht hast du, glaube ich, seit 2015. Und man hat es eben zwischen den Zeilen, wenn man aufmerksam zugehört hat, erahnen können. Das war aber auch mein Gedanke dazu. Es lag nicht am Individualarbeitsrecht. Lass mich raten.
Ganz genau so war es tatsächlich. Ich sagte, ich habe nach dem Referendariat den Fachanwaltskurs für Arbeitsrecht gemacht, also in 2006. Fachanwältin bin ich geworden im letzten Jahr im Oktober. Woran hat das gelegen? Obwohl ich immer auf dem Gebiet des Arbeitsrechts tätig war, nennenswert auch Fälle hatte. Es hat nicht an den praktischen Erfahrungen im Individualarbeitsrecht gelegen, sondern ich habe es angedeutet, das kollektive Arbeitsrecht war bisher ein Teil der praktischen Erfahrungen, die man nachweisen musste. Noch nicht zu der Zeit, als ich den Kurs gemacht habe. Da war es tatsächlich nicht so. Ja, da brauchte man keine kollektivrechtlichen Fälle. Man kann sich aber erst nach 3 Jahren diese Fachanwalts- oder kann nach erst nach 3 Jahren die Fachanwaltsbezeichnung beantragen. Und unmittelbar, bevor ich die hätte beantragen können, sind die kollektivrechtlichen Fälle damals in die FAO reingenommen worden. Und dann habe ich immer schön meine arbeitsrechtliche Beratung und Vertretung gemacht. Fallzahlen waren überhaupt gar kein Problem. Allerdings fehlte immer tatsächlich der kollektivrechtliche Bezug. Und dadurch hat es so lange gedauert. Das hat eine lange, lange Durchhaltephase erfordert. Ich habe auch natürlich immer meine Pflichtfortbildung gemacht, die man dann ja nach Absolvieren des Kurses auch absolvieren muss. Ich befürchte, die zuständige Geschäftsführerin der Kammer hat Schock bekommen, als sie meine Nachweise, es war wirklich so ein Stapel an entsprechenden Nachweisen, die man dann einreichen muss. Jetzt ist aber alles schön sortiert und es ging dann auch. Aber das war wirklich hart. Und da muss ich sagen, das habe ich von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, insbesondere auch in ländlichen Gebieten, dass es im Grunde unmöglich war. Und durch die Tätigkeit auch in der Satzungsversammlung freue ich mich sehr, dass ich da aktiv dazu beitragen konnte, dass es jetzt eben ein wenig einfacher ist. Wir haben es geändert. Ich habe mal vorhin geguckt. Auch da wieder, wir sind ja heute, es ist ja eine Sendung der Tipps anscheinend. Super, super Seite der BRAC. Wenn ich irgendwelche berufsrechtlichen aktuellen Texte angucken möchte, dann mache ich das über die Seite der BRAC, wo unter der Rubrik Anwaltschaft nämlich das Berufsrecht sortiert ist. Also wer irgendwo eine aktuelle Version der FAO haben möchte, der Bora, der Brau, der sollte auf die Seite der BRAC gucken, da findet er sie auf jeden Fall. Und ich habe heute mal geguckt, da ist es noch nicht veröffentlicht. Es muss ja auch erst durch das Justizministerium noch genehmigt werden. Aber tatsächlich wird es in absehbarer Zeit so sein, dass man keine kollektivrechtlichen Fälle mehr braucht, um Fachanwalt für Arbeitsrecht werden zu können. Und das finde ich eigentlich super.
Spektakulär. Für alle, die sich das dann nochmal angucken wollen, wir haben über 5 und 10 FAO gesprochen. Und das wird natürlich bei uns veröffentlicht. Da kann man übrigens auch nachgucken, wer Mitglied der Satzungsversammlung ist, was auf der Tagesordnung der Satzungsversammlung steht und welche Beschlüsse die Satzungsversammlung gefasst hat. Und genau darüber möchte ich mit dir jetzt noch sprechen, Viola, weil ich habe das Gefühl, ganz viele Kolleginnen und Kollegen wissen nicht genau, dass es die Satzungsversammlung gibt, dass man da mitmachen kann und was die Satzungsversammlung macht. Und dabei betrifft es doch eigentlich fast jede Kollegin und jeden Kollegen, wenn es um die Fachanwaltstitel geht, die man vielleicht anstreben möchte. Und was das Berufsrecht angeht, betrifft es tatsächlich jeden. Und das ist eine super coole Möglichkeit, aktiv mitzugestalten. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen, bist jetzt schon in Runde 2 dabei, ne? Mhm. Bis 7. und 8. warst du schon. Vielleicht magst du einfach mal so kurz erzählen, wie kamst du auf die Idee mitzumachen? Hat man dich verhaftet? Hast du gewusst, was es ist? Du musst ja dann gewählt werden. Und was ist für dich persönlich so der Mehrwert, dich da? Es ist ja letzten Endes ein Ehrenamt. Dich zu engagieren, das würde mich schon interessieren.
Erstmal für alle, was ist es überhaupt? Das ist die Frage, die sich ja zurecht stellt. Auch ich hatte nur eine sehr, sehr, sehr vage Vorstellung davon, was das denn wohl sein könnte. Also die Satzungsversammlung ist das Parlament der Anwaltschaft. Und man muss sich das wirklich auch so vorstellen. Das sind 115 Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet, nach verschiedenen Proports der jeweiligen Kammergröße dorthin entsandt werden. Es gibt 2 Plenumsveranstaltungen pro Jahr, die finden in Berlin statt. Das ist wirklich auch wie im Parlament. Also es ist voller manchmal, glaube ich, als im Bundestag. Es kommen aus allen Bereichen auch ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen. Es kommen Kollegen, die in großen Wirtschaftskanzleien arbeiten, bei PwC, die da reingewählt sind, von kleinen Einheiten. Wir haben Syndikusrechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wir haben Kammergeschäftsführer dabei. Es ist also die Anwaltschaft komplett in ihrer Breite vertreten, würde ich jetzt mal so sagen, auch in ihrer regionalen Breite. Wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte im Vorfeld der 7. Satzungsversammlung, haben mich Kollegen angesprochen, da ging es um eine bestimmte Thematik und die meinten, das könnte ich da besonders gut vertreten. Ich habe gedacht, okay, ich war relativ angeschlagen, konnte mich nicht so richtig wehren und habe mich dann spontan aufstellen lassen und habe das Ganze dann vergessen. Und irgendwann bekam ich einen Anruf. herzlichen Glückwunsch, Sie sind gewählt. Ich weiß, muss ich ja erstmal nachgucken, was denn da genau passiert. Tatsächlich so richtige Vorstellungen hatte ich bis zu dem Moment noch nicht. Und bin dann aber relativ schnell reingekommen. Die Satzungsversammlung arbeitet in Ausschüssen. Also das Plenum ist das, wo nochmal die Ausschussarbeit diskutiert wird, wo bestimmte Beschlüsse dann auch gefasst werden. Aber das wird vorbereitet in den Ausschüssen. Ein sehr wichtiger Ausschuss ist der Ausschuss 1 FAO, tatsächlich geleitet durch Kollegin Groppler in Berlin. Im Moment sämtliche Fachanwaltschaften auf dem Prüfstand. Wir haben jetzt im letzten Plenum einige Änderungen schon beschlossen. Es stehen aber weitere an. Und es ist jeder aufgerufen, jeder, der sagt, Mensch, mein Rechtsgebiet ist in der FAO im Moment nicht den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der Titel muss geändert werden, der Fachanwaltschaft. Die Inhalte müssen geändert werden, Theorie, Praxis. Es sind zu viele Fälle, es sind zu wenig Fälle. Ein dringlicher Aufruf. Wir brauchen jede Anregung, die man nur irgendwie aus der Praxis kriegen kann. Wir sind in Ausschuss 1, besetzen mit unseren eigenen Fachanwaltschaften natürlich die Unterausschüsse, die das Ganze dann vorbereiten. Aber wir haben in dem Ausschuss natürlich auch nicht alle Fachanwaltschaften vertreten, sondern wir sind auf jeden angewiesen, der uns da Hinweise geben kann. Und ich kann nur sagen, wir bekommen auch Schreiben aus der Anwaltschaft in die Satzungsversammlung an die Ausschussvorsitzenden, wo Anregungen drinstehen, wo gesagt wird, das und das. Wir haben zum Beispiel im Sozialrecht was geändert. Das SGB II war kurioserweise bis jetzt überhaupt nicht in der Fachanwaltsordnung erfasst. Das ist ein Wahnsinn eigentlich, wenn man überlegt, was das in der öffentlichen Warnung ja ausmacht. Und es aber war nicht in der Fachanwaltsordnung drin, jetzt ist es drin. Deswegen, das ist Ausschuss 1. Es gibt Ausschuss 2, das sind allgemeine Berufspflichten. Was darf auf dem Briefkopf stehen? Wie sieht's aus mit Werbung? Was ist mit Fremdgeld? All diese Dinge. Dann bin ich in Ausschuss 5, der ist etwas ruhiger momentan. Das ist der Ausschuss für Aus- und Fortbildung. Das Letzte, was wir konkretisiert haben in der BORA, ne, muss ich mal überlegen, die BRAU ist das Bundesgesetz, die Satzungsversammlung konkretisiert dieses Bundesgesetz in der BORA. So, wir haben die Satzungskompetenz, die BORA entsprechend anzupassen und wir hatten eine Vorgabe durch die BRAU über die berufsrechtlichen, über die berufsrechtliche Fortbildung zu Beginn der Anwaltstätigkeit. Also im ersten Jahr muss man 10 Stunden nachweisen, die man aber schon vorher gemacht haben kann. Also für all diejenigen, die im Referendariat da schon eine Ausbildung entsprechend durch ihre AGs und so hatten. Auch da kann man über Anerkennung und so weiter sprechen. Nichtsdestotrotz ist das wichtig und das haben wir in diesem Ausschuss 5 konkretisiert. Das ist sehr lebhaft diskutiert worden, weiß ich noch, was wird zugelassen, wird nicht zugelassen und so. Und das ist schließlich dann aber in die BORA reingekommen. Dann gibt es noch Ausschuss 6, ist Datenschutz, da bin ich nicht mehr drin, da war ich in der letzten Legislatur drin und jetzt bin ich im Ausschuss Legal Tech. Ein unglaublich spannender Ausschuss, weil wir uns ganz viel mit KI beschäftigen. Mit der Frage, muss KI explizit berufsrechtlich geregelt werden? Es gibt nennenswerte Stimmen, die dafür sind und die auch sagen, nein, muss nicht. Da gehöre ich auch zu. Die sagt, wir brauchen keine expliziten Regelungen momentan, weil wir einfach ein sehr stabiles Berufsrecht haben, was auch den Einsatz von KI mitregelt, ja, also das ist so meine persönliche Meinung. Es gibt viele, die sind auch dieser Meinung. Es gibt natürlich auch Leute, die anderer Meinung sind. Es ist ja klar, es ist in unserem Beruf immanent. Wir sind immer unterschiedlicher Meinung. Aber wir haben ganz viele Experten da. Wir hören uns Repräsentanten von Unternehmen an, die KI auch anbieten für die Anwaltschaft, um einfach ein Feeling dafür zu kriegen. Wie ist denn das eigentlich in der Praxis? Was kann man damit machen? Was kann man damit nicht machen? Ist man vielleicht auch verpflichtet, KI einzusetzen? Das ist in meiner täglichen Praxis, wird es immer häufiger an mich herangetragen, dass ich das zwingend machen soll oder dass ich beispielsweise was mir Mandantschaft vorgibt, was sie selbst mit KI generiert hat, verwenden soll. Da sind ganz spannende Fragen zurzeit offen, die sich stellen. Da werden wir sicherlich noch viel zu tun haben in diesem Ausschuss und das machen wir auch, wird vorbereitet und dann eben im Plenum beschlossen oder auch nicht beschlossen. Aber du hast recht, die Satzungsversammlung ist viel zu unbekannt und ich kann nur allen wirklich sagen, guckt euch an, wer sitzt vor euch da drin, sprecht die Leute ruhig mal an. Das ist auf der BRAG-Seite veröffentlicht, wer in den Ausschüssen für die einzelnen Kammern ist. Wer ein berufsrechtliches Anliegen hat, einfach ganz unkompliziert mal den eigenen Vertreter ansprechen und sagen, ich habe das und das Anliegen, bitte macht das. Auch mir passiert in der 7. Satzungsversammlung völlig unvorhergesehen, das hat mich ein bisschen überrollt wie so eine Lawine, aber ich habe dann gesehen, dass ich mich dafür dieses Ansinnen eingesetzt habe und konnte damit auch durchdringen und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Die Beschlussvorlage ist hinterher einstimmig tatsächlich vom Plenum angenommen worden.
Großartig. Und deswegen freue ich mich so, dass wir heute drüber sprechen konnten, weil ich finde die Satzungsversammlung einfach so eine coole Möglichkeit. Ich meine, wer kann das? Ja, die eigenen Rahmenbedingungen für den Beruf mitgestalten. Und deswegen verstehe ich immer gar nicht, warum in einigen wenigen Kammerbezirken es so schwer ist, überhaupt Kandidaten aufzustellen. Also möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen. Ich packe euch ein bisschen was in die Shownotes. Denkt doch mal drüber nach. Ich bin ja auch fast jedes Mal dabei. Es sei denn, ich habe anderweitig eine eilige Verpflichtung. Es kann ja immer sein, dass was Spannendes beschlossen wird. Und dann schreibe ich in der Sitzung live quasi die Presseerklärung dazu. Deswegen, es gibt immer wieder eine Tagesordnung, da ist klar, so, da passiert heute was Spannendes und da bin ich auch jedes Mal da. Und ich freue mich schon, bei der nächsten sehen wir uns dann vielleicht wieder oder?
Das denkst, ja.
Wäre doch ganz nett. Aber das ist ja nicht dein einziges Ehrenamt. Ich hatte es eben schon gesagt, Kammervorstand bist du ja auch noch. Warst du da auch angeschlagen, als man dich überredet hat, anzutreten? Oder war das tatsächlich freie Willensentscheidung?
Das war eine der wenigen freien Willensentscheidungen, die ich mal in der Richtung getroffen habe. Tatsächlich ging da die Initiative von mir aus. Ich habe dann irgendwann erfahren, dass mein Vorgänger in der Kammer wohl beabsichtigte, aus Altersgründen dort auszuscheiden. Der großartige Kollege Jost Hüttenbrink, der das über viele, viele Jahre gemacht hat, der Wahnsinnsfußstapfen hinterlassen hat, in die ich eigentlich nicht treten kann und ja vielleicht auch gar nicht möchte, weil das einfach unmöglich ist. Und ich habe mich dann natürlich ein bisschen erkundigt, da habe ich mich wirklich erkundigt, was bedeutet das denn, was muss ich machen? Ich bin auch tatsächlich ehrlich gewarnt worden und man hat mir gesagt, das ist echt viel Arbeit, überleg dir gut, ob du das machen möchtest. Ich habe drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, das möchte ich und das war auch die richtige Entscheidung. Und ja, es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich bin da in der Aufsichtsabteilung, Aufsichtsabteilung 6. An der Stelle ganz herzliche Grüße an drei unfassbar tolle Kollegen. Das ist unser Abteilungsvorsitzender Jan Schäffer aus Essen, Karl-Friedrich Hofmeister aus Olpe als sein Stellvertreter und Klaas Quentmeier aus Detmold als unser Schriftführer. Und die drei, die haben mir wirklich so den Einstieg da rein erleichtert, denn Satzungsversammlung, die Konkretisierung in der Bora ist das eine, aber das dann praktisch anzuwenden ist das andere. Und die haben mich da durchgeführt und tun das weiterhin an der Stelle an euch. Ganz herzlichen Dank. Also es ist mir eine große Freude und wir sehen uns schon bald wieder auf der nächsten Sitzung. Aber es ist tatsächlich auch wirklich für alle viel Arbeit, das muss man sagen. Wir haben 4 Aufsichtsabteilungen haben und jeder hat sicherlich auf ihrer monatlichen Tagesordnung ja, so 60, 70, 80 können auch schon mal mehr Fälle sein, die hier zu bearbeiten sind. Aber das muss im Vorfeld vorbereitet werden. Das ist von Kammer zu Kammer unterschiedlich. Es gibt Kammern, die haben ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter, die das vorbereiten. Das ist bei uns nicht der Fall. Also bei uns guckt sich wirklich jeden Fall ein Berufsträger an.
Selber.
Du weißt das. Ja. Und wir diskutieren dann zu viert eben diese Fälle in unseren Sitzungen, damit wirklich 4 Leute aus den unterschiedlichsten Perspektiven sich das mal angucken. Ja, und das ist total interessant und ganz spannend.
Fand ich auch. Also ich habe die Beschwerdesachen also ich war für eine ganze Anzahl, ich glaube am Ende 3600 Anwälte zuständig. Natürlich dann aus dem Buchstabenbereich. So war das damals auch für die Beschwerden. Bei uns gab es auch eine Beschwerdeabteilung, aber so bis zur Abgabe in die Abteilung habe ich das dann bearbeitet. Und da waren echt auch schon spannende Fälle dabei. Und ich muss ehrlich gestehen, deswegen bin ich so dankbar, dass ich das so lange gemacht habe, weil ich ja nebenher auch Anwältin aktiv war. Das ein ums andere Mal habe ich da eine Akte aufgeklappt, ganz am Anfang in den ersten Wochen bei der Kammer und dachte mir so, upsi, ach gucke, 12 Bohrer. Naja, das ist wohl gut, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Beanstandung gegenüber Kollegen.
Ja.
Kannte ich vorher nicht. Und da dachte ich auch so, guckst in die Akten rein, denkst so, upsi, das wusste ich ja gar nicht. Also von daher immer ein Mehrwert, man lernt immer dazu. Und ich finde es auch insofern ganz toll, als ich dieses berufsrechtliche Wissen jetzt weitergeben kann an Kolleginnen und Kollegen, wenn man junger Kollege oder Kollegin eben eine Frage hat und Rat braucht. Ne? Also und das ist, finde ich, erweitert den Horizont. Und ich finde, wenn man seinen eigenen Beruf wirklich liebt, ist es eine schöne Möglichkeit, diese Liebe zum Ausdruck zu bringen, indem man ein Ehrenamt wahrnimmt. Ich weiß, bei euch ist das richtig viel Arbeit. Aber ich finde es toll, dass du es machst. Und vielleicht hast du ja jetzt den einen oder anderen, die ein oder andere angesteckt. Und ihr interessiert euch dafür. Ich verlinke euch natürlich auch mal die Kammer Hamm. Und da könnt ihr euch ein bisschen angucken, wer da so im Vorstand sitzt, wer wofür zuständig ist. Warum ist es dir so wichtig, dich für den Beruf zu engagieren?
Weil es einfach der tollste Beruf ist. Das kann ich jetzt wirklich mit steigender Begeisterung sagen. Also ich habe ja, wie gesagt, vorher auch die Ausbildung gemacht, Das war auch ein damals sehr toller Beruf. Und der Beruf ist einfach ein sehr wichtiger. Ich meine, dass wir absolut Teil dieses Rechtsstaats sind. Das wird an der einen oder anderen Stelle mal immer gerne unter den Tisch gekehrt. Die Anwaltschaft steht manchmal ein wenig an der Seite. Das finde ich schade, denn wir haben ganz wichtige Aufgaben. Ne? Wir schaffen den Menschen den Zugang zum Recht. Nicht jeder ist in der Lage, sein Anliegen so zu formulieren, dass er seine Ansprüche, die er so vielleicht objektiv sogar hat, auch durchsetzen kann. Man hört das häufiger auch aus der Richterschaft, gerade in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, dass Menschen, die aufgrund des niedrigen Streitwerts dann durchaus alleine beim Gericht sitzen können, das auch tun, aber einfach nicht in der Lage sind, das juristisch so aufzubereiten, dass sie ihre Ansprüche dann auch wirklich am Ende durchsetzen können. Und das finde ich sehr schade. Die Anwaltschaft ist da ein Mittler, ja, und öffnet die Türen zum Rechtsstaat von außen. Das muss man ganz klar so sagen. Das finde ich unglaublich wichtig. Und deswegen muss man alles tun, um die Rahmenbedingungen dieses Berufs einfach ideal zu gestalten, dass möglichst viele den auch ergreifen möchten. Wir sehen sowieso Nachwuchsprobleme auch in der Anwaltschaft. Das ist wirklich kritisch. Da müssen wir gegensteuern, aber dann muss der Beruf auch so ausgestaltet sein, dass man ihn auskömmlich ausüben kann, dass die Rahmenbedingungen so stimmen, dass man daran Spaß hat. Und wenn ich da ein bisschen was zu beitragen kann oder an einer oder anderen Stelle, dann würde mich das sehr freuen. Und ich glaube, das ist auch bei wirklich den allermeisten, die tätig sind. Das muss nicht der Kammervorstand sein. Wir haben ganz viele andere Positionen, die auch immer mal wieder offen sind. Ne? Die Fachanwaltsausschüsse müssen besetzt werden. Wer da Interesse für sein Rechtsgebiet hat, bitte melden unbedingt. Es ist immer mal wieder was frei. Die BRAC-Ausschüsse müssen besetzt werden. Man kann an ganz, ganz vielen Stellen sich engagieren. Einfach mal irgendwen ansprechen, der in der Kammer oder so ein bisschen Kammernähe hat. Alle werden da gerne Auskunft erteilen.
Bestimmt. Und Fachausschüsse ist auch ein guter Punkt, den du eben angesprochen hast. Davon haben wir über 30. Und da kann man sich aktiv mit Stellungnahmen an Gesetzgebungsverfahren beteiligen. Ab und zu ist man dann vielleicht auch mal Experte im Rechtsausschuss des Bundestages. Das heißt, wir sind uns einig, Viola, es ist unser Lieblingsberuf, der tollste Beruf der Welt. Und von dem möchte ich natürlich zum Ende hin noch zu meiner persönlichen Lieblingskategorie kommen, den 3 L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsberufe, Lieblingskammern, Lieblingsehrenamt. Und für dich habe ich die folgenden 3 L, liebe Viola. Ich möchte noch mal ein bisschen weg vom Ehrenamt, aber irgendwie ein bisschen im Job bleiben. Hast du einen Lieblingskollegen?
Ja, ich habe einen Lieblingskollegen, mit dem ich ganz viel kontrovers diskutieren kann, der mir Rückenwind gibt, der mir Gegenwind gibt, der meine Arbeit mitmacht, wenn sie mal liegen bleibt, wie wir ja schon eben besprochen haben, der nichts sagt, wenn ich ganz, ganz spät irgendwann mal abends den Rechner zuklappe. Und das ist nicht nur mein Lieblingskollege, sondern auch mein Lieblingsmensch. Und deswegen an der Stelle, ich sage viel zu selten, lieber Steff, herzlichen Dank, mit dir ist es nie langweilig und ohne dich könnte ich das in der Form sicherlich nicht machen. Und du hast da großen Anteil dran. Einfach mal danke.
Oh, finde ich ganz zauberhaft. Lassen wir es einfach so in den Raum hallen. Das fand ich sehr nett. Hast du ein Lieblingsverfahren?
Ja, ich habe auf jeden Fall ein Verfahren, an das ich immer denken werde, wo ich sehr viel gelernt habe. Meine liebsten Verfahren sind natürlich die schon vom Sozialgericht. Da möchte ich statt eines bestimmten Verfahrens einfach mal auch da erwähnen, stellvertretend für alle anderen, die Vorsitzenden der 8. und der 11. Kammer des Sozialgerichts Münster mit den dazugehörigen, das ist ein Dreiecksverhältnis, Behördenvertretern, in dem Fall auch statt aller die Widerspruchsabteilung in Steinfurt für SGB II Sachen. Wir kennen uns alle, glaube ich, schon sehr, sehr viele Jahre, haben sehr krasse Fälle schon miteinander erlebt und auch gelöst. Das ist so mein täglicher Job, aber das Verfahren, was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist das allererste Zivilverfahren, was wir hatten. Und da ging es eine fehlgegangene Totenbeschwörung vor einem der umliegenden Amtsgerichte. Da wollte jemand Kontakt aufnehmen ins Jenseits zu seiner verstorbenen Oma und hat auch tatsächlich jemand gefunden, der das als Dienstleistung angeboten hat. Und zur großen Überraschung aller ist das schiefgegangen. Also der Kontakt konnte nicht so wie gedacht aufgebaut werden und dann hat man sich zunächst außergerichtlich behagt, ohne anwaltliche Begleitung und im anwaltlichen Verfahren hat man dann gesagt, da müssen wir jetzt vielleicht doch mal einen Anwalt finden, der das Ganze uns ein bisschen sortiert und es waren tatsächlich beide Parteien dann anwaltlich vertreten. Und in dem Verfahren habe ich ganz, ganz viel gelernt über Zivilprozessrecht. Am Ende ging es gar nicht mehr um die Totenbeschwörung, sondern über ganz andere Dinge. Die Parteien haben sich dann auch verglichen. Es kriegte keiner von keiner was. Aber das ist ein Fall, der wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil es einfach auch der erste war. Und bis dahin konnte ich mir nicht vorstellen, was für krasse Fälle es gibt, weil ja immer gesagt wird, Jura ist so trocken. Nein, Jura ist nicht trocken, wie sich für mich in dem Fall gezeigt hat. Deswegen ein bisschen mein Lieblingsfall, an den ich immer denke, wenn es um wirklich ganz, ganz abgeschickte Fälle geht.
An Viola, hätte ich das gewusst, weil ich weiß ja immer nicht, was ihr sagt, hätte ich ja als Episodentitel genommen Sozialschmarotzer und Totenbeschwörer. Das wäre ja auch ein schöner Titel gewesen. Ganz fantastisch. Und nochmal weg von der Arbeit. Wer viel arbeitet, braucht auch Urlaub. Hast du einen Lieblingsurlaubsort? Ich weiß es, glaube ich. Weil ich habe dich natürlich, ich folge dir ja auf Facebook. Und da gibt's ganz viele Fotos von. Ich tippe mal, das kommt jetzt, ne?
Das wird bestimmt jetzt kommen. Davon gibt es ganz viele Fotos. Ja, das ist auf jeden Fall an der Ostsee, an der östlichen Ostsee. Und mein absoluter Lieblingsort ist Fischland da Pfingst. Einerseits, weil wir da auch kirchlich geheiratet haben, in einem kleinen bunten Zirkuszelt am Hafen. Und dann der besonderste Ort, den man da aufsuchen kann, das ist der Rundweg um den Leuchtturmdaßer Ort. Kann ich jedem nur empfehlen, der mal da ist. Eine unglaublich schöne Landschaft, vielfältig. Man geht durch tiefen Sand, durch Kiefernwälder hinterher, öffnet sich das, kommen viele Moose und dann irgendwann werden die Dünen immer höher. Und irgendwann steht man auf der höchsten Düne, guckt über die Ostsee und geht dann am Strand zurück zum Leuchtturm. Das sind so 5-6 Kilometer, die man sehr gut laufen kann. Das ist ein absoluter Lieblingsort, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man abschalten kann. Da bin ich gern.
Ja, und man sieht bei dir auch wirklich viele Fotos davon. Sehr ansprechende Fotos und sogar eins von dem Leuchtturm. Das habe ich nämlich auch gesehen. Ich wusste, dass Ostsee kommt. Was da konkret kommt, wusste ich nicht. Aber das Leuchtturmbild hatte ich so sofort vor Augen. Ich habe auch schon schöne Zeit verbracht an der Ostsee. Häufiger bin ich an der Nordsee, weil mein bester Freund dort geboren und aufgewachsen ist und immer noch in Hamburg lebt. Und jetzt im August werde ich wieder da sein. Das ist eine Tradition, ist immer an seinem Geburtstag fahren wir dann dahin. Und ich habe es, glaube ich, im Podcast auch schon mal erwähnt. Habe ich mir irgendwann erzählt, hatte ich eine ganz witzige Begegnung oder ein Erlebnis danach. Ich gesagt habe, ja, und dann sind wir da an der Nordsee und dann fahren wir über nach Schlüssel, da setzen wir uns an Deich. Kein Mensch weiß, wo das ist. Niemand kennt Schlüssel. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar, es könnte sogar Oss gewesen sein, der mich dann ansprach. In Schlüssel war das nämlich mit Habeck und der Fähre. Und ich glaube, es war Oss, der mich dann hinterher ansprach und sagte, Steffi, vielen Dank, als aufmerksamer Podcasthörer, wusste ich natürlich, wo Schlüssel ist. Ich wusste überhaupt nicht, wovon er spricht. Aber ja, mehr ist immer gut. Mehr wäre auch jetzt schön gewesen, mehr Zeit, Viola. Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen gebombt. Aber vielleicht gibt's ja mal Anlass für eine Spezialepisode, wenn in der Satzungsversammlung wieder was Spannendes beschlossen wurde. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben einige Vorurteile aus der Welt gekegelt, viel gelernt über Sozialrecht. Und du machst meinen Podcast auf jeden Fall eine wunderbare Ecke kompletter. Du hast hier noch gefehlt und ich hoffe, wir machen irgendwann einen Nachklapp.
Das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war mir eine große Freude, auch mal was über Sozialrecht erzählen zu dürfen, was vielleicht mal ein bisschen zur Aufklärung beigetragen hat. Du warst eine wunderbare Gastgeberin. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Herzlichen Dank. Und ja, allen alles Gute. Und wer Fragen hat, kann auch immer sich melden. Und auch außerhalb des Podcasts beantworte ich Sachen gern.
Deswegen wichtig, heute einen Blick in die Shownotes werfen. Worüber wir gesprochen haben, habe ich euch da zusammengestellt. Und Viola, wir beide sehen uns in der Satzungsversammlung.
So ist es. Mach's gut, Steffi. Alles Gute, ne?
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.